Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir doch ein.
Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück und wir ballern euch wieder unsere donnerstägliche Folge Meeple-Porn Podcast aufs Ohr und ja, es geht hier vornehmlich um Brettspiele und auch heute wieder. Erstmal Jungs, wie sieht's aus? Chris, du siehst ein bisschen fertig aus, der Chat hat auch schon gemerkt, irgendwie ein bisschen ausgelockt, ein bisschen körperlich hier auf Hexenschuss unterwegs heute. Daniel sieht frisch wie immer aus, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, wenn ihr das Ganze hier nur liest und der Seltschuk, der ist heute, keine Ahnung, wie nennt man das so einen, der so immer lacht, so ein gute Laune Männchen.
Du meinst
so ein,
der immer lacht, der immer lacht, immer lacht. Also für unsere Podcast-Hörer würde ich ganz, ganz wichtig sagen, Chris, damit die Leute auch wissen, was für ein Leiden du gerade hast, dann solltest du auch mit so einer komischen, angebrochenen Stimme reden.
Nee, Fakt ist, ich habe
ja, so gut gemacht. Sehr gut.
Ja,
sehr
danke. Ich möchte noch hier einmal jetzt vor laufender Kamera einmal allen versprechen, dass ich ab jetzt regelmäßig Sport mache. Nur damit ich es machen muss, weil ich jetzt das öffentlich gesagt habe.
Ja gut, dann müssen wir das natürlich auch so machen, dass wir jede Woche 2 bis 3 Videos von dir veröffentlichen, wie du dann deine Übungen machst, damit wir das halt auch beweisen können.
Ja, für die okay, Leute, die es immer noch als Podcast reinziehen, Leute, ihr seid ultra nice, dass ihr euch das ganze Ding hier auch so noch geht, aber schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, der Chat schreibt es auch gerade, ich hab's letzte Folge schon gesagt, Chris sieht aus, ja gerade so wie Stephen Hawking, als hätte Carina entweder mit seinem Gaming-Stuhl davor das Ding nur gefahren und er müsste in so ein Röhrchen pusten, damit er sich zum Blazy-Controller bewegen kann.
Aber nur, weil mein Stuhl wahrscheinlich genauso teuer war wie der von Stephen Hawking.
Ja, das mal. Ja, das kann sein. Ja, insgesamt ist bei uns auch alles ein kleines bisschen im Wandel. Wir sind alle jetzt dabei, technisch aufzurüsten, beziehungsweise ich habe mich jetzt bis zum absoluten Get-No aufgerüstet. Ich habe gestern mal mit dem neuen PC, neue Grafikkarte, alles drum und dran. Das ganze Ding war jetzt richtig teuer, Leute. Danke für eure Donates. Ihr werdet auf jeden Fall dadurch, profitieren. Ich habe gestern dann einen schönen Stresstest mit dem Ding gemacht, halt eben und bei der User-Benchmarks. Und es gibt nur 3% aller Leute, die jemals einen Test gemacht haben, die ein bisschen bessere Werte hatten als ich. Also Leute, wir sind zukunftssicher unterwegs. Chris hat sich ein fettes Moped gegönnt. Daniel, machen wir jetzt gerade meinen alten Rechner fertig. Selçuk hat noch einen und da können wir demnächst mal ordentlich einen wegschlüppern, Leute.
Das zeige ich mal. Meiner ist auf jeden Fall noch nicht da. Der müsste Samstag kommen, aber alles andere ist schon da. Ich habe jetzt hier 2 Monitore. Ich habe mir so ein Stativ bestellt für mein Mikrofon. Ich habe jetzt schön 2 Lichter und alles, einen Schreibtisch und alles zipp und zapp. Und ja, unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir dann gegebenenfalls auch bald mal irgendwie ein paar geile Koop-Sachen auf dem PC zu viert streamen können, so damit wir halt alle mal ein bisschen PC-mäßig was machen können. Und auch außerhalb der regulären Streaming-Zeiten, dass jeder mal irgendwie online gehen kann und irgendeine Kleinigkeit zocken kann am PC, damit wir euch ein bisschen Dauer befeuern können hier auf Twitch. Also alle, die uns noch nicht folgen auf Twitch, die diesen Podcast hier verfolgen, wie gesagt, twitch.tv, mplprn und lasst mal so ein Follow da, bitte.
Yes. Genau, so, es geht los, Leute. Wir starten wieder mit unserem Wochenrecap und gucken, was wir letzte Woche so gezockt haben. Irgendwie war mir so, dass ich über die Sachen schon gesprochen hätte. Habe ich wahrscheinlich irgendwo auch ansatzweise schon. Aber vielleicht können Daniel und ich heute ja einfach mal anfangen. Ich würde einfach mal schulterbreit einfach mal vordrängen, bisschen Gegenwind halt und sagen, ja, Daniel ist bei mir zum Zocken gewesen und wir haben tatsächlich 2 Sachen gezockt. Eine Sache kam an dem Tag erst an, glaube ich, ne? Und
ja, genau.
Die andere Sache, die
quasi Karton,
meine absoluten Lieblingsspiele, genau, das bei dem anderen, genau, quasi Karton aufgerissen, Anleitung gelesen, losgezockt, Mann.
Genau.
Ja, fang du doch einfach mal an.
Es ging los mit Whistle Mountain, was ich jetzt zum ersten Mal gezockt habe, wo ihr ja schon so viel drüber berichtet habt und deswegen war die Erwartungshaltung natürlich riesig an dieses Game. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Hat mir richtig gut gefallen. Das Material ist top. Die Story, weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ist die Story von dem Game überhaupt?
Ja, irgendwie also, die Story Plan. Im ersten Teil bei wer ist nochmal das andere? Das ist nicht Whistle Mountain, das andere.
Whistle Stop.
Genau, da baust du irgendwie so eine Zugstrecke irgendwie da durch so einen Berg.
Ja, und da baust was. Du halt irgendwann am Berg da, keine Ahnung.
Genau, weil irgendwie das Schmelzwasser vom Berg läuft unten in diese Schluchten. Wir müssen unsere Maschinen immer höher bauen,
bis ja, genau,
total vollgelaufen. Genau. Also scheiß der Hund
drauf. Genau, genau. Aber wie gesagt, Material, Artwork, alles top. Aber auch das Gameplay fand ich richtig gut. Also im Grunde sind es ja so zwei Elemente. Man hat seine so drei verschiedene Luftschiffe, die man auf Reisen schicken kann, die man zu verschiedenen Orten schicken kann, um Ressourcen einzusammeln, um sich abzugraden. Und man kann aber halt auch innerhalb dieses Staudamms, den man da baut, da baut man ja auch so Fabriken und da gibt's Ressourcen und auch da kann man diese Luftschiffe hinschicken, um diese Ressourcen einzusammeln. Das ist noch relativ klassisch, was mir aber besonders gut gefallen hat, ist halt das, was sich dann da auf dem Brett halt abspielt, also diese Kombination aus Teile dieses Staudamms bauen, diese Fabriken bauen und wo platziere ich dann wann noch meine Luftschiffe, weil das ist echt tricky und am Anfang, ich habe auch irgendwie so ein paar Runden gebraucht, um so ein bisschen da reinzugucken, da hattet ihr beide ja schon ordentlich Siegpunkte gesammelt, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das gibt eine richtig, richtig Klatsche hier. Aber zum Ende hin, als ich dann irgendwann auch mal raus hatte, wie ich meine Engine dann zum Laufen bekomme, war es dann, glaube ich, sogar richtig knapp, nur ein Punkt oder zwei Punkte Unterschied letztendlich zwischen uns beiden. Und es gab ein
Kritik. Und Svenny hatte 10 mehr als der erste. Also wir waren alle bis auf 10 Punkte, waren wir genau. Alle im dritten Bereich. Ich muss euch sagen, Leute, ich muss euch vor diesem Spiel warnen. Es ist extrem unbalanced. Es ist total luckanfällig. Ihr seht, Alter. Also es kann schon sein, dass ihr bei eurer Startfähigkeit schon wisst, dass ihr das Spiel verliert. Also ich kann von Whistle Mountain jedem nur abraten. Da bin ich nach dem Play mit Daniel jetzt auch nochmal drauf gekommen. Ich habe jetzt noch mal mehr
gezockt. Sarkasmus aus.
Sarkasmus-Modus aus, aber ich muss tatsächlich sagen, deswegen gerade eben mal kurz der Hinweis, dass ich in den ersten Runden tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eine Startfähigkeit erwischt habe, die irgendwie gar nicht so viel bringt und vor allen Dingen Svenja eine Startfähigkeit hatte, mit der die Runde für Runde für Runde für Runde immer Siegpunkte generiert hat. Aber im Laufe des Spiels hat sich das, wie gesagt, ausgeglichen, weil ich halt dann versucht habe, ich hatte immer diese Fähigkeit, es gibt ja diese Karten, die man ziehen kann, die einem zusätzliche Aktionen ermöglichen, also zusätzlich zu diesen Standard-2-Aktionen, die man machen kann. Und nachdem ich da erstmal so ein paar Karten dann noch auf der Hand hatte und diese Kombos richtig nutzen konnte, die sich daraus ermöglicht haben, war dann erst so in der zweiten Hälfte des Spiels hat meine Zeit gekommen, wo ich meine Punkte machen konnte. Also es gibt krasse Unterschiede, auf jeden Fall, zwischen diesen Fähigkeiten, die man bekommen kann. Die brechen auch bestimmte Mechaniken im Spiel schon krass auf. Aber zumindest in unserer ersten Partie, die ich da jetzt hatte, hatte ich das Gefühl, das Spiel bietet dir aber auch Möglichkeiten, da entgegenzusteuern, das aufzubrechen, weil du ja genauso eine Fähigkeit hast. Ob es jetzt wirklich eine Combo gibt aus Startfähigkeit und Upgrades, die dir eine solche Engine herstellen, dass du quasi so nur davon rauscht und keiner kann dich da stoppen, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Es ist in dem Sinne ja, aber unbalanced ist halt das falsche Wort. Ne? Also diese Fähigkeiten, die haben wirklich, die sind krass stark, aber für jeden krass stark. Und du musst sie halt einfach nur richtig nutzen. Also ich fand's auf jeden Fall top. Vor allen Dingen, wie gesagt, diese Grübeleien, was mache ich jetzt wie? Okay, jetzt muss ich aber erst noch mal ein neues Teil da in den Damm einbauen. Dann kann ich danach meine Gebäude da platzieren. Nehme ich jetzt ein mittleres oder nehme ich ein großes? Und dann vor allen Dingen, jetzt hat der Digger da schon wieder seine Worker platziert. Wenn ich da jetzt die Fabrik hinbaue, schicke ich seine Worker mit in die Siegpunktleiste und schenke ihm dann auch noch Siegpunkte. Oder mache ich das vielleicht trotzdem und schicke dann meine nachher wieder höher. Also es gibt so viele Feinheiten, die man da überlegen muss. Und das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Und dazu auch noch das Top-Material. Also für mich rundum gelungen, das Game. Wird auf jeden Fall früher oder später bei mir auch einziehen. Da bin ich mir safe sicher eigentlich.
Einfach perverses Ding. Und wenn es danach geht, die Startfähigkeiten sind allzu unbalanced, komm, dann direkt auch. Ich mach direkt draußen Feuer an, ich mach zweite Kamera an, zack, dann mach direkt Marco Polo mit rein. Marco Polo mit rein, hat verschiedene Startspielerfähigkeiten, die man nur Anfang draftet bei diesen Dingen. Leute, was haben wir noch? Terraforming Mars, alle Konzerne rein. Ich lasse nur noch die Anfängerkonzerne drin, auch alle mit rein. Viel zu glücksabhängig, wenn wir da jetzt noch anfangen würden, dass sich jeder nur einen anderen Konzern mit einer anderen Startfähigkeit nimmt. Wo kommen wir denn da hin, Leute? Und dann die Präludium-Erweiterung, ja, wo man noch zwei so Dinge hat. Leute, da weiß ich aber nicht, ob da nicht am Ende schon alles entschieden ist nach dem ersten
Draft. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich bewusst so gemacht ist. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, die Spieleentwickler haben sich da jetzt so ein paar Startfähigkeiten überlegt und die sind komplett unbalanced geworden, sondern das ist ja wirklich ganz bewusst so gemacht, dass diese Mechaniken oder auch diese Upgrades, diese Zahnräder, die man da noch hat, dass das wirklich ganz, ganz bewusst auch teilweise drastisch dir halt einen Vorteil bringt oder eine bestehende Mechanik halt aufbricht. Du musst halt als Mitspieler auch nur gucken, okay, was macht der andere da gerade und was habe ich für Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Und es kann ja teilweise auch wirklich, hast du ja selber gesagt, auch anders laufen. Ihr hattet eine Partie, wo ihr euch nur mit diesen Zahnrädern da voll geballert habt, also diese Upgrades, dann kannst du bis zu 6 Upgrades kannst du dir machen. Und in unserer Runde hatte, glaube ich, einer maximal nur 2 von den Dingern. Das konzentrierte sich halt auf komplett andere Bereiche. Also das
einfach
ist schon
richtig, richtig, richtig fette Zeit. Leute, vielen Dank. Hype Train Level 2, 1000 Bits von Bender waren Follow von Matze, Moi Moi,
Haska Gray, Chris, danke, alle Leute.
Kranke Psychos.
Danke, Leute, mega.
Ja, um Whistle Mountain geht's gerade. Kam gerade genau. Nochmal im Chat die Frage. Also, ja, wie gesagt, ich kann mich da zumindest bisher nach meiner ersten Partie euch nur anschließen und kann sagen, ist ein mega gutes Ding, definitiv.
Fredel auch dabei.
Fredel.
Leute, danach haben wir dann das Ding, also es kam hier an und wir haben es out of the box quasi gezockt, super verpackt gewesen, alles war schon gesleeved, alles war voreingeräumt, ich habe keine Ahnung, ob der Florian schon gespielt hat. Auf jeden Fall, wer war es? Selçuk, warst du, das mir wieder einfach nur per eBay Kleinanzeigen WhatsApp geschickt hat irgendwie? Naja, ich dann dahin, ich sage, oh, ich will jetzt nicht frech sein und tralala und so. Es stand für 200 drin, so. Ich habe gesagt, ich weiß, es ist ein freches Angebot, so. Ich sag mal, 110 Inklu Versand, können wir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. B-Baller gönnt auch, Leute, vielen, vielen Dank. Und da fällt es mir gerade schon ein kleines bisschen
Alter,
leichter.
Hier CloudStream hat 5 Abos verschenkt, Junge.
Oh, CloudStream. jetzt rastet er hier aber aus. Dorian, Digga, Alter. Dorian, Scheiße, Mann, Alter. Dafür schenke ich dir eine Hand, Digga. Damit wir nicht mehr zusammen zocken können. Er weigert sich die ganze Zeit, es zu kaufen, Digga, Alter. Vielen, vielen Dank.
Ja,
was heißt, Digga, was lauter? Ich bin lauter oder ich muss lauter? Naja, auf jeden Fall habe ich er sagt dann schon, nee, ich muss so 150 muss mindestens haben, das geht auch für mehr weg und so. Dann habe ich ihm noch gesagt, ja, wollen wir Tainted Grail vielleicht, hast du Bock auf Tainted Grail vielleicht tauschen oder sowas, ne? Dann habe ich ihm dann irgendwann geschrieben, ach komm, fuck off, ich meine, ist nur einmal im Live halt eben 150 € inklusive Versand hat er mir das ganze Ding halt eben reingeschoben. Halt eben. Ey, vielen Dank nochmal für die ganzen Subs, Klaus, die du verschenkt hast und an die Leute, die jetzt hier zur Crew jetzt gehören. Leute, checkt unsere Emotes aus, benutzt alles, genießt alle Vorteile. Herzlich willkommen. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Wir haben Stardew Valley The Board Game geholt, Leute. Ich glaube, wir haben ja...
kann man ja, da auch Gurken pflanzen?
Ne, Gurken gibt's nicht.
Gurken waren, glaube ich, nicht dabei, nein.
Gurken, Pastinaken kannst du anpflanzen, Auberginen kannst du anpflanzen, okay. Erdbeeren kannst du, also du kannst eigentlich...
Alter,
kannst
was du fast, sind denn Pastinaken?
Fast alles
Pastinaken. Du kennst keine Pastinaken?
Nee. Nee, boah, jetzt rasten sie aus 1000 Bits, coolen Leute, was ist los? Ihr alle kein Igel in der Tasche heute hier. Wunderbar, vielen Dank, Leute. Stardew Valley The Board Game. Ihr wisst, ich bin großer Fan von dem Computerspiel. Ich habe das auch mal auf Twitch habe ich das Ganze am Anfang mal gestreamt, als der Kanal noch neu gewesen ist und so weiter und so fort. Und habe das auch mit Leuten aus der Community ganz, ganz viel gezockt. Und dann hatte ich das Ding gesehen, ich denke, ey, das brauchst du. Das ist so ein Ding, so das bin ich halt so der Typ für. Ich habe richtig Bock auf ein geiles Farmspiel, so. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, und es gibt halt eben wenig geile Farmspiele. Jetzt kommt ihr mir wieder mit Agricola und Tralala, aber das ist ja alle der gleiche aufgewärmte Rosenberg-Dingens. Und da bin ich da auch lieber beim Daniel und hol die Kuschel mit den Zwergen und den Schafen in der Höhle bei, wie heißt das nochmal?
Kaverne.
Bei Kaverne halt eben. Naja, dann haben wir das Ding hier ausgepackt und es hat sich dann herausgestellt, ich sag mal so, es ist eigentlich schon so ein Kennerspiel, also für Familienspiel finde ich es einfach schon zu herausfordernd, weil du zu voraus planen, denken muss und so weiter. Auf jeden Fall hat Opa uns einen schönen Brief hinterlassen und seine kleine Farm, und er ist ein Jahr weg und hat uns ein paar Ziele gesteckt, und innerhalb dieses einen Jahres sollen wir Opas Wünsche, letzte Wünsche quasi erfüllen, kommen in diesem Ort an, sind natürlich absolute Sonderlinge wie Seldschuk damals, als er nach Bad Mergheim gezogen ist und quasi Seldschuk musste dann quasi auch erst die Dorfbewohner bestechen, damit sie ihm dann noch verraten halt eben, wie sie gerne das Gemeindehaus renoviert hätten. Das heißt, ihr müsst im Laufe des Jahres, müsst ihr, es geht halt nur ein Jahr, dieses Spiel, mit vier Jahreszeiten halt eben, Opas Wünsche erfüllen und die ganze Bude renovieren für die Leute. Und dazu müsst ihr den Geschenke machen, damit die möglichst auch die richtigen Geschenke machen. Ihr könnt euer Zeug wie im Game anbauen, das kann auch aufgewertet werden. Ihr könnt es quasi gießen, ihr könnt es ernten, ihr könnt es halt eben weiter verschrubbeln. Ihr könnt fischen gehen mit dem Fischen guter Mechanismus. Richtig geile, also diese ganzen, wo man denken würde, so, das ist aber schon kleinteilig, das kriegen wir niemals in Boardgame mit rein, haben die hier super reingepackt. Legendäre Fische, die man dann in diese Sammlung mit rein tun kann, die man dann noch irgendwie angeln kann, dass die Würfel halt eben für einmal fürs Erzen und dann auch noch fürs Fischen benutzt werden können, dass du nicht da extra noch so Zeug halt eben hast. Du kannst dir Tiere holen, dazu musst du natürlich erstmal einen entsprechenden Stall bauen und dann kannst du die Tiere füttern, die kannst du dann auch noch aufwerten, dass sie noch bessere Produkte geben. Alter, original wie im Game. Artwork ultra pervers halt eben, und jetzt kommt der Haken, wir haben es glaube ich 2,5 Stunden oder so gespielt, und dafür ist es halt eben einfach zu lang, und dann haben wir aber dann gesehen, die Spieldauer lässt sich hinten variabel anpassen, weil du über die Anzahl der Räume im Rathaus quasi sozusagen, normalerweise sind es glaube ich 5 Räume, du kannst auf den Kurse spielen, nimmst du halt eben nur 2 Wünsche von Opa und nimmst
ja, und 4 Räume im Rathaus. Der, der Jahreszahlkarten ist auch reduziert.
Genau.
Ja, du hast ja immer
vier
Karten pro Jahreszeit gehabt, und ich glaube, das reduziert sich dann auch nochmal. Aber das war, wie du halt schon gesagt hast, also das waren und vor allen Dingen 2,5 Stunden reine Spielzeit noch ohne das Erklären. Und da muss ich halt auch sagen, das war für das Game viel zu lang. Und auf gar keinen Fall ist dieses Game 150 oder 200 Euro wert. Es sei denn, man ist auch großer Stardew Valley-Fan und macht das auch so ein bisschen aus emotionalen oder romantischen Beweggründen. Ich habe das vorher nicht gezockt, deswegen habe ich keinen Vergleich dazu, aber du hast ja gesagt, es ist sehr nah dran an der PC-Version, aber trotzdem, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe zuerst gedacht, kooperativ und dann hier mit Bauernhof und so, aber das mit Opas Zielen und dann dieses gegenseitige Abstimmen und gucken, jetzt muss man erstmal die Dorfbewohner als Freunde gewinnen, damit man weiß, okay, was haben die für Bedürfnisse, und dann können wir das Gemeindezentrum errichten, und es sind wirklich viele Elemente drin, die Bock machen. Klar, es ist ein bisschen glücksabhängig auch, weil du gehst in die Mine rein, musst du würfeln, du gehst fischen, musst du würfeln, aber man hatte trotzdem nie das Gefühl, dass der Sieg oder dass man das, ob man es schafft oder nicht, dass das davon abhängt, wie die Würfel fallen. Also es geht schon darum, auch zu gucken, wann machen wir welche Aktionen. Natürlich ist es so, da jeder so eine Spezialisierung hat. Ich war dann halt mehr so der Mining-Typ, und man kann seinen eigenen Typen ja auch upgraden, kriegst du besseres Werkzeug, kriegst du bessere Fähigkeiten, und dann konzentriert sich das natürlich automatisch so ein bisschen auf diese Fähigkeiten. Also eine meiner Aktionen war halt immer in die Mine zu gehen und zu gucken, ob man da irgendwas Cooles rausholen kann. Aber insgesamt war es spannend, weil es war auch knapp. Also es hätte glaube ich wirklich nur noch eine Runde gefehlt oder so, sagen wir mal maximal 2. Mhm. Und dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft, denke ich. Und ich würde es jederzeit wieder mitspielen, gar keine Frage, aber definitiv dann auch in einer kürzeren Variante. Und dann macht das Ding aber echt Laune.
Yes. Ja, das dazu halt eben. Das ist so das, was bei Leute mir hier eingetrudelt ist. Vielen Dank für die Bits, Leute. 6 Abos, 3342 Bits. Ihr seid krank, Realmeister.
Und geile neue Abos, geile neue Emotes sehe ich gerade. Hunde haben wir am Start.
Hunde und Katzen, der beste Emote. Wir brauchen mehr Hunde und Katzen-Emotes. Ja, auf jeden Fall
haben wir einfach dann mal zugeschlagen. Da kam natürlich auch gerade die Frage im Chat, wenn es sich tatsächlich so ähnlich anfühlt oder genauso anfühlt, braucht man dann wirklich eine Brettspielumsetzung von dem digitalen Game?
Nö. Nö. Also du brauchst es nicht. Also der Karton ist rappelschwer und diese $55, die das in den USA quasi kostet, ich meine, es ist jetzt out of stock und ist US only, keine Ahnung, es gibt eine Mitteilung bei denen auf der Seite, dass es irgendwann auch mal geplant ist, nach Europa zu kommen, aber da ist es halt eben super still und leise einfach drum geworden, dann weiß man halt eben nicht, was passiert und ihr kennt das, wenn man Bock hat auf, ich will das jetzt unbedingt haben und ich habe keine Sicherheit, dass es irgendwann kommt, so, dann will ich mir das, ja, hatte ich jetzt diese Gelegenheit, das zu snacken und es geht halt eben auch für viel mehr weg, aber so steht es bei mir, ich bin super dankbar halt eben wieder, hat sich mein YouTube-Dasein wieder gelohnt halt eben, dass es mir zum Freundschaftspreis überlassen hat und ne, weil das hat, die haben es ja auch nicht umsonst gekauft, sondern auch schon für viel Geld halt eben einfach gekauft. Mhm. Das ist halt eben einfach so. Und dann, wenn man dann mal 20, 30 dann mehr bezahlen muss, dann gut, ist es halt eben in dem Fall so, wenn das Ding einfach rar ist. Wenn ihr das Computerspiel habt und ihr das gerne mögt, dann braucht ihr sicher nicht das Brettspiel, zumal es halt eben auch nur auf Englisch ist. Aber wenn ihr halt eben Bock mal auf so ein Projekt habt, dann passt das halt eben einfach. Ich finde halt eben Umsetzungen, gerade beim Tabletop-Simulator, finde ich manchmal, es hätte eigentlich auch so diese Tabletop-Version geben können, so, und dann wird versucht, das als, und dann, und die, das ist ja alles geskriptet so, und daraus dann so ein versucht, ein Spiel rauszubrechen. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel die Kingdom Death Monster Mr. Slack App, wo ich auch ein Video zugemacht habe, wie man die quasi benutzt halt eben auf dem Tabletop-Simulator, ey, das fühlt sich quasi an, als wäre das das Kingdom Death-Spiel sozusagen und dann hättest du quasi versucht, mit dem das Boardgame da rauszubrechen und dann die Skripts irgendwie noch mit irgendwelchem Zeug halt eben selber einzuarbeiten, so nach dem Motto so. Das kann halt eben gut sein, das kann irgendwie schlecht sein. Ich finde, im Stardew Valley hat es jetzt einigermaßen gut funktioniert. Ich bin auch froh, sie hätten auch, ganz im Ernst, Leute, sie hätten auch einfach ein Kinder-Familienspiel draus machen können, was sie nicht gemacht haben. Hier musst du also kooperativ dich schon absprechen, wer wohin geht, was macht, wer wo startet, wer welche Items trägt, weil er die vielleicht diese Runde da verkaufen gehen muss und so weiter. Mhm. Du ziehst bei jeder Season-Card, ziehst du eine Karte, da stehen mal zufällig Sachen die passieren können, dass dein Zeug schneller wachsen kann, diese Runde, dass dieser miese Jojo-Market halt eben dann da kommt und dir deine Aktion schwieriger macht, wo man sich wieder drum kümmern muss und so. Das ist schon besser als Pandemie.
Besser als Pandemie. Nein, aber ja, wie du schon sagst, es hat tatsächlich so einige schon einige Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das ist jetzt nicht super komplex, aber so am unteren Kennerniveau würde ich sagen, bewegt sich das Ganze, aber wirklich ohne konkrete Absprachen und ohne genau darüber zu reden, was man jetzt macht, wirst du das Ding nicht schaffen. Das hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad, diese Ziele von Opi wirklich, wirklich alle zu erfüllen.
Also Florian wollte es, glaube ich, auch mit seinen Kids spielen und das ist halt eben einfach dafür nicht geeignet. Es ist halt
es sieht von der Optik so ein bisschen niedlich aus, ne?
Ja. Florian, bist Danke du es halt Bits. Eben? 245 Bits hat er mir ein bisschen nochmal vom Freundschaftspreis zurückgegeben.
ich war auch echt gespannt, was der Digger sagt, weil die Sachen, die ich bisher drüber gelesen hatte und so, ich hatte natürlich auch irgendwie Bock, das mal zu zocken, weil es auch irgendwie cool aussah. Ich habe mir halt einfach gedacht, für so Jungs wie uns ist das, glaube ich, einfach die falsche Zielgruppe. Aber wenn Stefan dann am Ende so viel dafür ausgegeben hat und dann trotzdem Spaß damit hatte, ist es ja umso besser.
Der Trottel.
Nee, ist ja, ne?
Ja, Hauptsache das, Spaß. Das dazu halt eben,
genau. Aber du bereust den Kauf nicht, sagst du?
Nein, ich bereue den Kauf nicht, Digga. Ja, was ist mit High Frontier nächste Woche?
Zu Stardew Valley, das müssen wir uns ein bisschen aneignen. Es wurde auch bei uns im Discord geschrieben, wir sollen bitte, wenn wir ein Thema abschließen, noch kurz sagen, über welches Spiel es ging, damit die Podcast-Hörer nicht im Nachhinein denken, scheiße, gerade ist ein fetter LKW an mir vorbeigefahren und ich habe gar nicht verstanden, um welches Spiel es geht, ich habe keinen Bock zurückzuspulen.
Genau,
so.
Es ging um Stardew Valley, genau. Im Chat habe ich gerade noch gelesen, was ist mit High Frontier? Läuft und nächste Woche ist großes Finale. Dann werde ich zusammen mit dem Digger eine Partie zocken.
Ich will auch.
Und danach gibt es ein großes Fazit dann.
Ich will auch.
Wie sollen wir dich denn da hinkriegen in deinem Stuhl?
Ja, ich mach Krankentransport. Also,
ich mach ja, kurz Donate-Goal 20.000, damit wir dir quasi so eine Rampe ans Auto machen können. Dann kannst du dich quasi immer mit deinem neuen Gaming-Stuhl diese Rampe hochfahren lassen. Da vorne
habt ihr, also vielleicht geht's mir nächste Woche schon besser mal abwarten. Vielleicht hat der Doktor ja morgen Magic Hands. Ja. Was kann ich sagen? Also ich hab die Woche, letzte Woche auch was gespielt. Und zwar hatte ich das Ding jetzt schon ein halbes Jahr, glaube ich, gefühlt im Regal. Und ich habe zum ersten Mal, zu viert haben wir es gespielt, Clans of Caledonia gezockt. Und ja, also für alle, die es nicht kennen, ist es halt.
Also ich glaube, an dem ersten Jahr kann man jetzt gleich schon ableiten, dass jetzt nicht das derbe Fazit jetzt daraus gezogen wird. Man sieht es schon so. Ja, ich habe das Ding gezockt. Ja, gut, wie fange ich jetzt an?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, kann ich mal vorweggreifen, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist halt so ein, wir sind halt irgendwie in den Scottish Highlands, glaube ich, und müssen halt allen möglichen Kram anpflanzen. Wir müssen irgendwie, was weiß ich, Getreide anpflanzen, wir müssen irgendwie, ich weiß es gerade selber nicht mehr, wir können Schafe hinstellen und Kühe und, können da irgendwie also Holzfäller in den Wald reinhauen, die generieren uns Kohle, wir können so Bergarbeiter auf so Berge packen, die generieren uns Kohle. Und wir versuchen halt einfach richtig viel Kohle zu machen und müssen halt so Lieferaufträge die ganze Zeit erfüllen. Ja, aber ich muss am Ende sagen, ich glaube, das ist bei Boardgame Geek unter den Top 20 der bestbewertetsten Boardgames, glaube ich. Und es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber nach der ersten Partie konnte ich direkt sagen, es zieht bei mir auf jeden Fall aus, weil es ist ein solides Euro, es macht aber nicht eine einzige Sache gefühlt für mich besonders. Es zockt sich sehr gut, aber es ist nicht so, dass... Es ist halt so... Ja, ihr zockt es und ihr könnt nichts Negatives über das Spiel verlieren. Mhm. Trotzdem sagt ihr nach dem Spiel am Ende, ich brauch's halt nicht. So.
Ja, genauso ging es mir auch bei dem Game, ja.
Ich muss sagen, am Ende des Tages fühlt es sich für mich, und auch wenn es jetzt nicht zu 100% dieselben Mechaniken hat, fühlt es sich für mich schon etwas nach... Gaia-Projekt an und ich würde jedes Mal eher Gaia-Projekt zocken als das, weil die beiden, finde ich, ähnlich sind. Man merkt halt schon, dass er sich an seinen Lieblings-Euro-Games bedient hat und dann quasi daraus ein neues Euro-Game geschmiedet hat. Ich muss aber sagen, also mir ist es, wie gesagt, zu Gaia-Projekt zu ähnlich und ich liebe Gaia-Projekt und ich würde niemals Clans of Caledonia...
Das Geburtstag selbst schon heute?
Nein.
Nein, der heute ist Fasten zu Ende.
Heute ist Bayram.
Ach so, okay. Und, ist ja wie deswegen, Geburtstag bei euch.
Ja, auf jeden Fall, Clans of Caledonia zieht bei mir aus, obwohl es halt ein sehr gutes Spiel ist. Aber ja, ich brauche es auf jeden Fall nicht, weil ich es nie wieder auf den Tisch packe. Ich würde es jederzeit, wenn ich irgendwo bin und einer sagt, boah, ich hätte Bock, Clans of Caledonia zu zocken, dann sage ich, klar, pack es auf den Tisch. Ich würde aber niemals, wenn ich Besuch bekomme, das Ding hier selber auf den Tisch packen. Und dafür brauche ich es dann halt auch nicht in meinem Regal.
Boah, finde ich aber mega schwierig. Ich finde die Aussage ist legitim, dass man sagt, es ähnelt zu sehr einem anderen Spiel und ich finde das andere Spiel besser. Aber einfach nur zu sagen, ein Spiel ist gut, aber es macht für mich nichts irgendwie mega gut, deswegen ist es mir zu durchschnittlich. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich jetzt...
Das habe ich so gar nicht gesagt.
Nee, ich meine nur, ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich in ein Regal reingreifen kann und mindestens 10 Spiele finde, auf die das auch zutrifft,
ja, weißt du? Nein, pass auf, Selçuk, du hast nicht eins zu eins denselben Wortlaut benutzt und da ist nämlich ein Punkt drin, den ich anders formuliert habe. Und zwar sage ich nicht, das Spiel macht alles nur irgendwie durchschnittlich, sondern ich sage, das Spiel hat nichts mit mir gemacht. Es hat nichts, eine einzige Mechanik, die für mich rausgestochen hat, wo ich mal lächeln musste oder so. Irgendwie hat jedes Spiel einen so einen kleinen Kniff, wo ich mir denke, boah, das hat mir sehr gut hier gefallen, das hat mir mega gut an dem Spiel gefallen. Und ja, alles, was das Spiel macht, ist solide, aber es ist nichts da drin, wo ich, also ja, es hat sich gut gezockt, aber ich hatte im Endeffekt auch keinen Spaß so richtig. Also ich war nicht gelangweilt, aber es hat mich einfach nicht umgehauen.
Ja, es gibt halt Games, ja, die zockst du und denkst dir sofort so, boah, das will ich mir auf jeden Fall auch holen, das werde ich mir definitiv auch kaufen, so wie ich das jetzt auch bei Whistle Mountain hatte. Und ich hatte es bei dem Game halt ähnlich. Ich habe es gezockt, es hat sogar Spaß gemacht, es funktioniert, es ist gut, es ist alles wunderbar, aber ich bin danach nicht vom Spieletisch aufgestanden und habe gedacht, so, das kaufe ich mir jetzt, das brauchst du unbedingt in deiner Sammlung. Also
das ist so, wie wenn ich zum Beispiel Wasserkraft gespielt habe. Wenn ich Wasserkraft spiele, dann habe ich die ganze Zeit so ein Schmunzeln in meinem Gesicht. Ich habe die ganze Zeit so ein, wenn der gleich das macht, wenn der dies macht, so. Im Endeffekt haben die alle sich wie bei Gaia-Projekt, so haben die alle in der Nähe voneinander gebaut, weil immer, wenn du dann irgendwas neben einem baust, dann darf derjenige von dir noch irgendwie was kaufen, so, oder andersrum halt. Also du darfst dann von einem was kaufen, wenn du neben einem baust. Die Ressource, beispielsweise du baust bei einem neben Getreide, dann darfst du dann irgendwie x Getreide kaufen vom Markt irgendwie für 3 Geld weniger oder so. Und das heißt, die haben die ganze Zeit da neben sich gebaut und ich habe da komplett auf der anderen Seite des Boards gebaut, weil es irgendwie in der dritten Runde, also es gibt auch wie bei Gaia-Projekt, dass du jede Runde wird irgendwas anderes gescored. Und in der dritten Runde wurde dann hinterher gescored. Das ist auch die Runde, wo es die meisten, oder dafür gab es die meisten Siegpunkte. Für alles, was du am Rand des Spielfelds gebaut hast, gibt es halt Siegpunkte. Und das heißt, ich habe von Anfang an die ganze Zeit am Rand des Spielfelds gebaut. Und war halt die ganze Zeit komplett von diesen Boni weg mit irgendwelchen Sachen kaufen. Und ja, also wie gesagt, Leute, Clans of Caledonia für irgendwelche Hardliner-Euro-Freaks unter euch, das ist auf jeden Fall, werdet ihr es wahrscheinlich alle mögen, aber am Ende hat es nicht dafür gereicht, dass es hier auf Dauer einen Platz in meinem Regal füllt. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit gezockt, die die lieben Brettspiel-Dinos mir geschickt haben. Und zwar hatten die mir, weil ich die gefragt habe, wie war das Game, und dann meinten die so, ja, es war geil, hier, ich schick's dir, zock's mal selber, haben die mir Mandala Stones rübergezuckert. Ja, und jetzt habe ich es halt auch gespielt. Daniel, du hast schon zwei Runden gespielt oder drei oder was?
Zwei,
ja. Okay, und ich muss sagen, mir hat, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, deswegen wollte ich mir das Spiel auch nicht holen, weil irgendwie dachte ich mir so, ja, okay, dieses Steine nehmen und danach werten, irgendwie hat sich das Werten für mich zu dünn angefühlt. Aber ich muss doch sagen, dass mir es sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann da erstmal, wenn man dann doch da mal erstmal dran ist und dann das erste Mal diese Farbwertungen macht, dann steckt da doch mehr hinter. Also für alle Leute, die es jetzt gerade überhaupt nicht wissen, Mandala Stones ist ein abstraktes Spiel, geht so grob in Richtung Games wie Azul, obwohl es halt im Endeffekt was anderes ist. Ihr könnt verschiedene so Steine irgendwo anders aufs Feld hinpacken und drumherum dann irgendwie Steine nehmen. So entweder von derselben Farbe oder vom selben Symbol, bla bla bla. Und platziert die dann auf eurem Tableau immer die Stapel an Steinen. Und dann könnt ihr halt immer entweder Steine nehmen oder ihr könnt eine Wertung machen. Und diese Wertung ist dann doch ziemlich deep, weil wenn ihr so eine Farbwertung macht, ihr habt, glaube ich, 6 verschiedene Slots. Und wenn ihr mindestens 2 Slots habt, wo dieselbe Farbe oben ist, dann könnt ihr halt die Wertung eingehen. Ja, aber wenn ihr das in der richtigen Reihenfolge macht, das heißt, ihr macht diese Farbwertung, dann nehmt ihr jeweils den obersten Stein weg, habt vielleicht darunter auch schon die richtige Farbreihenfolge, dann könnt ihr danach direkt, wenn ihr dran seid, wieder werten. Das heißt, ihr könntet dann so eine richtige Wertungskombo zünden, sozusagen. Ja. Dafür müsst ihr aber halt schon gut durchdenken. Und das hat doch schon ein paar gute Ebenen, ja, und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also, ja, man muss sich halt entscheiden, ja, man muss sich bei der Wertung für eine Farbe entscheiden und alle Stapel, wo diese Farbe oben ist, nur die darf man halt werten. So, und ja, und vorher musst du halt diese Stapel, wenn du die vom Spielfeld runternimmst, dann darfst du die auch nicht weiter erhöhen. Also erst wenn du aus einem Slot quasi alle Steine gewertet hast, darfst du den wieder neu befüllen. Und da stecken irgendwie so viele kleine Entscheidungen drin. Und wie Chris schon sagt, das fühlt sich irgendwie so deep an, ne? Deswegen, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, mich hat's auf jeden Fall auch echt überzeugt.
Ihr könnt dann einmal werten, ihr kriegt dann Siegpunkte für wie viele unterschiedlich hohe Stapel ihr habt. Ihr könnt dann bei dem einen Stapel kriegt ihr zum Beispiel Siegpunkte, wenn er nur ein Stapel, also kriegt ihr richtig viele Siegpunkte, wenn er nur ein Stein liegt. Bei dem Stapel daneben kriegt ihr Siegpunkte, wenn da vier Steine liegen, und bei dem anderen, wenn dann nur in der Mitte so 2 oder 3 liegen. Das heißt, ihr müsst dann auch die ganze Zeit gucken, okay, jetzt ist der Stapel leer, jetzt kann ich da hinten, könnte ich 3 picken. Und das, es gibt auch für gute Entscheidungen. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Azul-Killer ist, aber ist für mich auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ja, das zu Mandala Stones. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Ja.
Genau. Ansonsten, genau, wollte ich ja noch, weil letztes Mal, glaube ich, schon wer gefragt hatte, wollte ich noch kurz einen Satz oder 2, 3 Sätze sagen zu dem neuen Resident Evil Village. Auch ohne Spoiler, keine Angst. Ja, ich habe das neue Resident Evil Village angefangen, das kam letzte Woche raus. Und fand bisher Resident Evil jeden Ableger eigentlich immer richtig cool. Und ich weiß, die sind auch immer sehr abgedreht und Story ist sehr an den Haaren herbeigezogen und alles. Aber ich muss sagen, dass die erste Dreiviertelstunde von dem neuen Resident Evil Village fand ich sehr, sehr, sehr enttäuschend irgendwie. Weil es mir dann doch sehr, zu sehr abgedreht war. Also so wirklich zu abgekrass. Aber ich muss sagen, jetzt hatte ich dann nochmal 1 oder 2 mehr gespielt und hat mich am Ende doch noch ein bisschen gecatcht. Also ist auf jeden Fall, alle, die Bock haben oder generell Resident Evil cool fanden, Village reißt es auf jeden Fall hinterher noch raus. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht, ich bin noch relativ am Anfang, aber meine anfängliche Angst, die ist auf jeden Fall weg. Also ist glaube ich, ein ganz cooles Game. Ja, das war's von meiner Seite aus.
Okay. Dann hau ich mal kurz raus, was ich so gezockt habe. Bei mir war es am Anfang von der, oder am Ende der letzten Woche war es ein bisschen familienlastiger. Ich habe auch in letzter Zeit ein paar lockere Spiele gekauft gehabt. Darunter war jetzt auch Faultier von 2F, was ich schon länger mal zocken wollte, weil mich das Thema irgendwie gehuckt hat und dass es halt ein Familienspiel ist, was komplett ohne Glückselemente auskommt anscheinend. Und
100 Bits ja, für die Motivation, Ingmar, vielen Dank.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, es ist ja so eine Art Racing-Game, dass man halt sein Faultier sozusagen über verschiedene Punkte auf der Map bringt, um da irgendwie Blätter einzusammeln. Und wer als erstes 8 von 9 Blättern gesammelt hat, hat das Spiel sozusagen gewonnen. Wenn 2 Leute es zur gleichen Zeit geschafft haben, also beziehungsweise in der gleichen Runde geschafft haben, gibt es dann nochmal einen Tiebreaker. Bei uns war das Spiel, muss ich ehrlich sagen, sehr, 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 sehr knapp. Wir sind irgendwie Kopf an Kopf am Ende rausgekommen und die Wertung ist dann sehr knapp gewesen. Und das Spiel selbst hat mega mäßig Fun gemacht. Für ein Familienspiel sehr cool. Wenn einer irgendwie sagt, so, ey, ich suche ein Familienspiel, das soll mir aber auch irgendwie ein bisschen Spaß machen, ich will das auch irgendwie mitzocken können, ohne dass ich mir irgendwie einen abschnarche. Es finde ich, ist Faultier genau das Richtige. Es ist wahrscheinlich zu viel für die meisten Preise. Es wird wahrscheinlich niemals irgendwie einen Preis gewinnen. Aber wie gesagt, also wenn ihr irgendwie mit einem coolen Thema rüberkommen wollt, geile, coole Mechanismen drin haben wollt, Tiere, die thematisch echt coole Mechanismen haben, wenn man sich irgendwie sein Faultier durch die Gegend bewegen will, muss man halt die Tiere nutzen. Nimmt man sich einen Elefanten, kann der Elefant einen irgendwie 3 Felder weiterwerfen. Hat man ein Krokodil, kann der sich nur durchs Wasser bewegen, kann sich aber einen Schritt ins Land rein bewegen sozusagen, ans Ufer, aber dann auch wieder zurück. Also kann sich nicht irgendwie durchs Ufer immer weiter ins Land rein bewegen, geht halt nicht. Was weiß ich, der Adler, der fliegt erst los, wenn du 6 Punkte gesammelt hast mit diesen 6 Punkten. Wenn du die ausgespielt hast, fliegt dann der Adler, aber egal wohin du willst auf dieser Map, ist halt mega cool thematisch gelöst. Das Spiel sieht aber 2F-mäßig halt wieder sehr, ja, wenn es einem nicht gefällt, sieht halt ein bisschen trist aus. Und
gibt es da nur Spiele, die scheiße aussehen oder nicht bei 2F?
Ist halt Geschmackssache. Ich muss sagen, ich mag die 2F-Illustration, ich mag auch die 2F-Präsentation, aber ich denke mir, als jemand, der es mag, denke ich mir immer, warum macht man sowas? Will man denn nicht mal ein neues Kundenklientel eröffnen? Warum will man dann nicht irgendwie mehr Leute ansprechen mit den Spielen? Und wenn man so weitermacht, wird man halt immer nur die gleichen Leute ansprechen. Das gleiche war ja auch mit Fayum. Fayum, ein ultra grandioses Spiel, macht mega Fun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner jetzt Fayum spielt und sagt, boah, Alter, das brauche ich nie wieder zu spielen. Aber es ist halt optisch so abschreckend für die meisten, dass sie einen ganz großen Bogen drum machen werden und es wahrscheinlich nie zocken werden, weil es einfach hässlich ist für die meisten. Ja, aber auf jeden Fall Faultier, sehr cooles Spiel. Dann
die Geschichte mit dem guten Charakter halt eben. Hat aber einen guten Charakter, das Spiel.
Ja, genau.
Sieht aus wie Scheiß, hat aber einen guten Charakter, Leute.
Dann habe ich mir Bunny Kingdoms gegönnt, auf Anraten von Chris immer wieder. Chris hat ja immer wieder gesagt, ja,
Einfall. Wegen.
Was?
Bunny Kingdom.
Ich habe Bunny Kingdom gesagt.
Du hast Kingdoms gesagt.
Okay, dann habe ich
Kingdoms gesagt. Eins in Chat, wenn Seljuk
Kingdoms gesagt hat. Der Chris hat eben Freestream auch schon mal was gesagt, wo er nach sagt, habe ich nicht gesagt. Und alle doch, klar, haben wir alle doch gehört. Ja, Stein und Bein später heute noch.
Na, ist in Ordnung. Okay. Ist ja auf Band auf jeden Fall. Deswegen habe ich wahrscheinlich Bunny Kingdoms gesagt. Aber Bunny Kingdom habe ich gezockt auf Anraten von Chris, beziehungsweise hast du mir auch besorgt. Er sagt ja auch immer, es ist das perfekte Draft-Spiel für ihn, weil es halt ein Board dazu hat, weil man halt auf dem Board ein bisschen was zu tun hat und nicht nur irgendwie Karten draftet und vor sich auslegt. Muss ich ihm recht geben, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Draft-Spiel. Es ist jetzt kein Spiel, was ich sagen würde, braucht jeder Mensch auf diesem Planeten und oh Gott, wenn ihr ein Draft-Spiel sucht, holt euch unbedingt Bunny Kingdom. Aber es macht sehr viel gut. Es ist aber sehr, ja, wie soll man es nennen, irgendwie sehr crowdy, sehr befüllt auf diesem Plan, also auf diesem Spielplan. Und das Spiel kommt mit einem sehr kleinen Spielplan. Das heißt, der Verlag hat irgendwann mal, das gleiche hatte ich auch letztes Mal bei Venedig, wo ich gesagt habe, ey, wenn die nicht einen größeren Spielplan rausbringen, dann wird Venedig einfach komplett abkacken. Und bei Bunny Kingdom haben die es halt gemerkt. Die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir bringen einen neuen Spielplan raus, weil ansonsten kannst du halt nichts mehr erkennen auf diesem Spielplan richtig. Und sogar mit dem großen Spielplan musst du wirklich genau hinschauen, dass du die ganzen Symbole siehst. Und was machst du in dem Spiel? Du draftest jede Runde 2 von 10 Karten und spielst sie dann einfach aus oder legst sie für die Endsiegpunktewertung bzw. Endwertung eben mit auf einen verdeckten Stapel. Und dann fängst du an, entweder Häuser zu bauen oder eben Häschen auf dem Plan zu platzieren und hast dann so eine Art Area Control. Gleichzeitig zu diesem Area Control kommt halt eben, dass du diese Felder looten kannst, im Sinne von, du brauchst halt verschiedene Ressourcen, die da drauf sind. Das heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, drei Felder hast, wo du nur Karotten drauf hast, dann werden diese drei Felder halt nur als eine Karotte gezählt. Das heißt, du hast dann nichts davon, wenn du nur Karottenfelder hast. Du musst dich halt ein bisschen, ja, musst da ein bisschen variieren und musst halt versuchen, gleichzeitig so viele große Felder wie möglich zu haben. Wenn du am Ende des Spiels einfach nur ein riesiges Feld hast, was zusammengebaut ist, hast du halt auch nichts davon, wirst du auch nicht die Megapunkte davon erzielen. Lange Rede, kurzer Sinn, cooles Spiel. Also macht sehr viel Spaß, lässt sich locker flockig runterzocken. Die 10 Karten sind innerhalb von kürzester Zeit gedraftet und da spielt man 3 Runden, glaube ich, waren es. 3 Runden A10 Karten oder 4 Runden A10 Karten und dann ist das Spiel auch schon vorbei und dann gibt es eine Endwertung und das Spiel lässt sich fluffig spielen. Die Regel ist aber meiner Meinung nach richtig beschissen, aufgeführt so. Es sind halt Informationen, die essentiell sind für diese Regel, die findest du halt in irgendwelchen Sprechblasen drin. Du findest irgendwelche Sprechblasen über den Karten, anstatt dass es einfach irgendwie strukturiert runtergeschrieben ist, ist halt sehr, ja, weiß nicht, blöd geschrieben, finde ich. Mhm. Sieht am Ende komplizierter aus, als es ist. Wenn du einfach loszockst und nebenbei ein bisschen mal in den Regeln reinblätterst, dann raffst du das Spiel sofort. Wenn du aber nur die Regeln liest, denkst du dir, oh, okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen, ich guck lieber nochmal rein. Und dann guckst du es dir nochmal und denkst dir, warte mal kurz, die Info habe ich jetzt nicht gesehen, ach, die steht ja in dieser Sprechblase drin. Und irgendwann mal denkst du dir, ach, fuck drauf, ich spiele jetzt einfach los. Und normalerweise kennt ihr das, wenn ihr mit eurer Spielgruppe da sitzt und dann sagt irgendeiner, ja, komm, zock mal doch einfach los, dann sehen wir ja, wie es ist. Und du denkst dir, halt die Fresse, Alter. Lass mich diese Regeln jetzt zu Ende erklären.
Ist das Schlimmste, was ich dir... Weißt du, wer der Heftigste ist dabei? Von allen? Erinnerst du dich noch, wir haben im React-Stream haben wir noch beim Friede in seinen Kanal reingeguckt. Ey, ja. Friede, beim Regeln erklären. Terraform Mars. Jo, Ina nimmt sich jetzt erstmal hier so einen Konzern. Stell das alles so ein, wie ich das hier hab. Und hier hat jeder 5 Karten. Wir fangen einfach mal an. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt.
Okay, ich spiele meine Karte.
Wirklich kein Scheiß. Und dann zwischendurch, ach ja, und das geht auch noch. Ach, und das geht auch noch. Immer wenn er es dann zum ersten Mal macht. Ach, und ja, was ich noch vergessen habe, das geht dann quasi auch noch. Ich persönlich habe auf sowas gar keinen Fall Bock. Entweder komme ich irgendwo hin und bin mir darüber im Klaren, einer kennt die Regeln, erklärt die Regeln, wir spielen das dann. Oder wir wissen alle, okay, wir haben das Game noch nicht gespielt, einer hat es quasi vorbereitet, ja, und wir nehmen uns auch für den Tag die Zeit und quasi die Geduld mit. Wenn da aber einer ankommt, so ein Stümper, und will mir dann irgendwelchen Scheiß quasi erklären, dann würde ich auch über den Tisch langen, genau wie du, Selçuk.
Ich würde es auf jeden Fall, ich würde niemandem empfehlen, Bunny Kingdom zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, hey, das Spiel ist easy peasy, das ziehe ich mal einfach so als Absacker noch hinterher und lerne die Regeln so on the fly, würde ich nicht machen. Ich würde das Spiel auf jeden Fall vorher richtig anschauen und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwelche Regelfragen in sich noch habt, wenn ihr selber ein bisschen im Unklaren seid, zockt einfach mal los, es klärt sich von alleine. Es klärt sich, weil das Spiel dann eben logisch aufgebaut ist in seinen simplen Mechaniken.
Hast du es ohne Erweiterung gespielt? Ja, ne?
Ja.
Okay, ja.
Ja. Nee, aber ansonsten ein cooles Spiel, fand ich, ja, wird auf jeden Fall bleiben. Dann kam ein Spiel auf den Tisch, haben wir jetzt gestern schnell gezockt. War ein Spiel, was ich mir jetzt so Perlentauchen, wie es die Leute immer sagen. Ich war halt unterwegs, habe ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen reingeschaut, habe ein bisschen da reingeschaut und irgendwie bin ich in einer großen Spielesammlung auf dieses Spiel gestoßen und das heißt Dojo Kun. Ist ein Eurogame mit dem Thema, dass man als Sensei in seinem Dojo seine Kämpfer ausbildet und sie auf ein Turnier vorbereitet. Ich direkt im Kopf so diese Gedanken, oh, als wir dieses
Top-5-Format haben. Ich wollte schon immer mal Cobra Kai sein. Ich wollte immer bei Cobra Kai Mitglied sein. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mir mein eigenes Cobra Kai zu bauen.
Nee, aber ich musste halt an das Spiel denken, als der Tim drüber geredet hat, über dieses Dojo-Spiel oder beziehungsweise dieses Martial-Arts-Spiel, wo man halt auch
Masters of Fighting
oder sowas. Auf einer Top-5-Liste hatte der das mal drin.
Ne? Genau. Ich, ja, und da habe ich ja schon irgendwie gesagt, ey,
thematisch mega geil, aber gibt's eben nicht auf Deutsch und habe ich irgendwie keinen Bock drauf, das auf Englisch zu spielen so. Und bei Dojo-kun ist es thematisch, glaube ich, sehr ähnlich oder fast das Gleiche. Es ist ein Worker-Placer mit einem sehr eigenen Ameritrash-Würfel-Mechanismus. Also was machst du? Du hast insgesamt drei Phasen oder beziehungsweise drei Runden, wo du halt Worker placed. Im Sinne von, du hast Leute, die du anwerben kannst, also Kämpfer. Die Kämpfer, ultra gut gemacht, sind leider nicht so viele. Aber die da drin sind, sind halt komplett angelehnt an verschiedenste Charaktere. Da gibt's halt Karate Kid drin, da gibt's einen Sub-Zero drin, da gibt's einen, der aussieht wie Hulk Hogan, da gibt's einen, der sieht aus wie, was gibt's denn? Eine, die sieht aus wie wie von Kill Bill und so weiter und so fort. Verschiedenste Charaktere aus übelst viel Franchise. Auch einer, der sieht heißt Lord Vegan, ist halt Vegeta. Und die kannst du dir halt anwerben. Und kannst die dann halt in deinem Dojo auch trainieren. Dein Dojo wiederum kannst du dir ausbauen, ähnlich wie bei Tricerion, kannst du Slots freischalten, dann hast du halt noch mehr Kämpfer. Aber am Ende des Tages schickst du immer nur zwei Kämpfer in dieses Turnier mit rein. Ja. Das Board ist ja zusammenstellbar, das heißt, du hast einen Part, wo du halt mit deinem Sensei die meiste Zeit hin kannst, da kannst du dir Leute anwerben, da kannst du dir Trainingsgeräte holen, da kannst du dir dein Dojo erweitern. Und es gibt noch ein Part auf dem Board, wo du dir halt, wo du sozusagen in die Stadt gehen kannst. In der Stadt kannst du Quests erfüllen. Hört sich alles so ein bisschen, ja, cool, man kann Quests machen und so weiter. Am Ende ist es nur ein Worker-Placer. Legst du rein, zahlst die ganzen Ressourcen, hast die Quest erfüllt, bekommst dein Loot daraus, keine Ahnung, Siegpunkte oder bekommst irgendwie die Möglichkeit, dir einen Kämpfer kostenlos mit rauszuholen oder was auch immer. Und machst du halt drei Runden lang, du bereitest dich also sozusagen drauf vor, du kannst deine Kämpfer skillen und stärken, du kannst Skillkarten Spezialtechniken lernen, du kannst die Kämpfereigenschaften, es gibt halt, die Eigenschaften sind auf die Würfel verteilt, das heißt, du hast eine grüne Eigenschaft, du hast eine rote Eigenschaft, eine blaue Eigenschaft und eine graue und alle vier Eigenschaften kannst du dir hochskillen bis zum Level 3 sozusagen. Und dann geht's in den Kampf, das heißt, wir gehen ins Turnier rein, du schickst die zwei Kämpfer von dir rein, mit allen anderen auch. Und die Kämpfer werden random auf diesem Turnierbaum verteilt. Wenn du Einfluss auf diesen Turnierbaum haben willst, gibt's wiederum eine Leiste, wo du dich draufstellen kannst und kannst dir sozusagen die Möglichkeit rausnehmen zu sagen, hey, sobald der erste Turnierbaum gemacht ist, kann ich meinen Kämpfer jetzt in einen leichten Kampf reinsetzen. Wenn ich dann sehe, hey, der eine Kämpfer von dem einen ist zum Beispiel schlecht, da setze ich mich rein, damit ich so schon mal die erste Runde vom Turnier durchstehen kann. Die Möglichkeit gibt es, also das heißt, der Random-Faktor, der ist so ein bisschen selber manipulierbar. Und dann geht der Kampf los und der Kampf ist, dieses Ameritrash heißt einfach nur, du nimmst dir pro Skillpunkt für jede Farbe den entsprechenden Custom-Dice und auf diesen Custom-Dice hast du Fäuste drauf, du hast Sprünge drauf, du hast Blocks drauf und du hast Fists, also Fäuste drauf. Am Ende des Tages kommt es drauf an, wer hat die meisten Fäuste im Kampf und das wird kalkuliert, indem man alle Custom Dice auf einen Schlag wirft. Man kann nochmal irgendwelche Spezialattacken zünden, wenn man irgendwelche Spezialtechniken gelernt hat. Und danach wird nur noch die ganze Sache kalkuliert. Das heißt, man rechnet runter. Meine Sprünge reduzieren deine Griffe. Deine Griffe wiederum reduzieren meine Blocks. Meine Blocks reduzieren deine Fäuste. Boah, wie viele Fäuste bleiben übrig? Drei. Jetzt guck mir von der anderen Seite. Du hast so viel Sprünge, die reduzieren meine Griffe. Meine Griffe wiederum reduzieren deine Blocks und deine Blocks reduzieren meine Fäuste. Wie viele Fäuste habe ich? Zwei, das heißt 3-2. Dein Kämpfer kommt weiter. Und dann wird der Kämpfer weitergebracht.
Klingt kompliziert, ist gar nicht. Oben ist wie so eine Leiste. Dann vergleichst du einfach nur, der eine hat auf den grauen Würfel das gewürfelt, der andere auf das mit den Fähigkeiten. Und dann stellst du einfach nur diese Leiste dann auf da so ein, ne? Das Endergebnis, ne? So sah das doch aus, oder?
Ja. Genau. Und wenn es ein Unentschieden wird, kriegst du Wundmarker. Wundmarker heißt, du tust einen Skill, den du hast, musst du halt runterskillen, im Sinne von, du bist halt jetzt verwundet, hast eben zum Beispiel ein Dice weniger in irgendeinem von dir gewählt. Hast ein Dice weniger, machst noch eine Runde, würfelst wieder alle Dice und es wird wieder abgerechnet. Ja, wie ist es angekommen? Bei mir ist es wirklich gut angekommen. Ich habe es auch, damit ihr mal eine Zahl habt, ich habe es mit einer 7,5 bewertet. Es ist bei meinen Mitspielern, wir haben nur zu dritt gespielt und das war halt wieder so ein Spiel, wo du sagst, oh Mann, das musst du zu viert spielen. Warum? Weil in diesem Turnierbaum wird jeder Spieler, der nicht mitspielt, mit einem Bot ersetzt. und die Bots sind halt wirklich sehr stark. Wenn man das Spiel das erste Mal zockt, hat man natürlich noch nicht den Überblick, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Das heißt, du fängst das Spiel an und du bist im ersten Turnier und denkst dir, Alter, wie soll ich denn den Bot besiegen? So auf die Art, weißt du, weil du halt falsch oder nicht gut geskillt hast. So. Und das hat so ein bisschen runtergezogen, die Bots. Und das Kampfsystem ist für manche vielleicht, wenn sie sich mit den Regeln nicht beschäftigt haben, ein bisschen undurchsichtig. Und man hockt dann so da und denkt sich, ja, was macht denn der da jetzt? Hä? Ja, ja, rechne mal runter. Ich habe keine Ahnung, was du da überhaupt rechnest. So. Und wenn du den Leuten erklären willst und die Leute sagen, boah, ich bin sowieso raus, ich habe keine Ahnung, was du gerade überhaupt treibst, dann zieht das Spiel natürlich nicht. Aber thematisch gesehen, was du in diesem Spiel machst mit diesen ganzen Feldern, die du halt besetzt und dann sagst du, ich gehe auf eine Quest, ich hole mir eine Spezialtechnik, ich skill den Typen mehr auf Sprung, ich skill den Typen mehr auf das, den Typen, den lasse ich komplett liegen, den schicke ich eigentlich nur noch auf Quests, damit ich mir einfach irgendwelche Sachen holen kann oder ich hole den nur mit dem hole ich mir nur Trainingsgeräte oder was auch immer. Thematisch gesehen hat mich das Spiel voll überzeugt und es wird auch hundertprozentig bleiben. Ob ich es so leicht wieder auf den Tisch bekomme, dafür brauche ich wahrscheinlich zwei andere Spieler, die es dann noch nicht gezockt haben. Weil die, die es gezockt haben, die haben gesagt, es war mir zu durchschnittlich vom Zockerischen her, sodass ich jetzt, genauso wie bei Chris vorhin, zocke ich lieber ein anderes Spiel. Mhm. Und das ist halt wieder so eine Sache, ja, wie sehr lässt du dich auch vom Thema begeistern, wie sehr bist du halt im Spiel deep mit drin. Und mich hat es eben sehr begeistert. Es ja, ist halt ähnlich wie bei... Wie bei Blutige Herberge zum Beispiel.
Ja, das ist genau.
Blutige Herberge.
Da gibt's ja auch Leute,
man denkt sich so,
die können, die kriegen das Kotzen, wenn sie Blutige Herberge zocken. Ja. Aber
was ist denn das für ein lames Spiel so?
Genau, was ist das für ein lames Game? Aber da hab ich das halt auch, dass mich irgendwie dieses Thema so hookt und ich dann irgendwie jedes Mal drin bin in dem Game.
Du grinst einfach die ganze Zeit.
Und so klang das halt auch gerade bei dir. Spielmechanisch so, ja, Worker Placement, ein bisschen Ameritrash, Würfel, Orgien, keine Ahnung. Wenn du thematisch drin bist, könntest Laune machen. Wenn du nur so da sitzt und dir das so ein bisschen von außen anguckst, dann zockst du es halt nie wieder. Also genau so klingt das halt auch.
Das ist leider so bei vielen, also bei solchen Spielen halt, wo du dann halt sagst, oh cool, ich bin mega froh, dass ich es jetzt habe und es wird auf jeden Fall nicht ausziehen.
Ich würde es auf jeden Fall gerne mal zocken, weil es klingt so an sich, klingt schon cool, finde ich.
Ja, du musst auf jeden Fall, also Stefan, wenn du die Regeln gelesen hast, auf jeden Fall im Flow sein, damit du jedem am Tisch sozusagen das ganze Ding geil präsentieren kannst. Wenn du anfangen musst zu blättern oder sowas, dann geht's schon los. Dann denkst du dir dann so, ja, es flaut sehr schnell ab, wenn man nicht bei der Sache ist und wenn man nicht in diesem Film ist so. Aber ist sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen und ist für mich auch so ein kleiner Hidden Gem. Gibt's auch noch von Cool Mini or Not, wurde auch nochmal auferlegt. 2015 war es von diesem Yamatai Verlag und Cool Mini or Not hat sich die Lizenz gesichert und hat sich das Ding nochmal gesnackt 2017 und hat es nochmal neu rausgebracht mit einem neuen Cover. Gibt's leider jetzt nur noch auf Englisch. Ja, aber das Spiel ist 1:1 das gleiche, nur es fehlen halt in der Cool Mini or Not Version die kompletten Anleihen von Sub-Zero und von Vegeta und von Karate Kid. Das fehlt alles. Ist wohl komplett generisch aufgezogen danach. Mhm. Ja, aber das okay. Zu Dojo-kun.
Okay. Okay.
Ja. Ich glaube, so rein Recap-mäßig sind wir durch. Ne? Ich habe gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, wann das jemand gepostet hat, in der Discord-Gruppe gelesen, dass wir vielleicht eventuell mal über die Golden Geek Awards reden sollen. Ich muss ehrlich sagen, gleich in die Runde, eigentlich interessieren mich diese Golden Geek Awards sind für mich sowas von nichtssagend. Sie sind sowas von unwichtig, aber...
Die Oscars der Brettspiele, Junge.
Findest du echt?
Ja,
finde ich überhaupt nicht.
Das ist Fahrzeug, ja. Letztlich ist es halt, also das sind ganz wenig Leute, die da nur abstimmen können. Du musst nämlich quasi Premium-Kunde bei Boardgame Geek sein, ansonsten kannst du mit dem Voting gar nicht mitmachen. Oder du musst halt immer regelmäßig Beiträge erstellen, die darüber Gold sammeln und auch nicht zu knapp, um dann mit dem Gold da überhaupt ein Voting für irgendwas abgeben zu können, Digga.
Okay, krass.
Also von daher ist es aus meiner Sicht komplett zu vernachlässigen. Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Wahrscheinlich sind die gleichen, der gleiche Pizzles, Driss, der sonst auch mal zu finden ist. Ich meine, wir können das super gerne mal durchgehen, aber Leute,
Wäre aber trotzdem mal interessant zu wissen, wie viele Leute denn da sich aktiv beteiligt haben. Gibt es da irgendwelche...
Auf jeden Fall mehr als beim deutschen Spielepreis.
Ich habe jetzt die genauen Stats, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich habe jetzt jedes Mal die Kategorien rausgesucht, welche da nominiert wurden und welche unter den letzten drei gelandet sind und wer letztendlich auch der Gewinner war. Ich werde jetzt einfach immer random die Leute bzw. die Spiele vorlesen und ihr könnt dann mal raten vielleicht, wer gewonnen hat und dann können wir also kurz drüber reden.
Also den Winner, die ersten drei und die letzten drei? Und
nee, den Winner und die und den zweiten und dritten Platz.
Okay, und
also dann von drei müsst ihr nur einen erraten.
Okay, alles klar, das kriegen wir hin.
Okay, so gut, dann machen wir erstmal. So, dann machen wir erstmal hier Two-Player-Game, Leute. Spiel für zwei. Wer hat, also nominiert sind Imperial Struggle, Undaunted North Africa und Unmatched Cobble and Fog. Nominiert waren noch mehr, aber die drei sind unter die ersten drei.
Ich habe gedacht, du hast bei Victoria Pater jetzt in seine Topliste reingeguckt. Bist du sicher, dass du auf die richtige Seite geguckt hast? Oder?
Also auf jeden Fall Undaunted, auf gar keinen Fall Imperial.
Ich würd auch Undaunted nehmen.
North Africa?
Hm? Ja, war ja nur ein Vorteil.
Ja, ich meine, also war das
genau besser, das muss dann ja besser sein als das andere, oder wie?
Ist das Beste, weil auch Fahrzeuge mit reinkommen.
Okay.
Ich habe beide hier.
Das ist aber dann von diesem Jahr nur, oder was? Oder kann man da all-time, every-time? Nee,
2020. Winner war auf jeden Fall Undaunted North Africa. Ich habe es nicht gezockt. Wer hat es noch nicht gezockt? Erzählt mal.
Ja, ich habe halt Undaunted gezockt, fand's geil und habe mir dann North Africa noch geholt, weil kostet halt nichts und da halt ist dasselbe noch mit Fahrzeugen und da kommt noch eine andere coole Mechanik dazu. Also, ja.
Also verdient, sagst du?
Ja, also es ist ein grandioses Game. Ich Cobble und Fog habe ich nicht gezockt beim Unmatched, aber ich fand ja Unmatched nur Durchschnitt. Also Unmatched ist gut, aber halt im direkten Vergleich fand ich auf jeden Fall Undaunted deutlich stärker und Imperial habe ich halt nicht gezockt.
Die Sache ist jetzt die, es könnte theoretisch, weil es werdet ihr später merken, es hätte sogar sein können, dass du ein Spiel nimmst, das zu, was weiß ich, zu viert oder zu fünft geht und das ist das beste Two-Player-Game geworden, weil es die beste
Two-Player-Variante hatte. Ja, ist ja, Imperial geht doch, glaube ich, zu viert oder zu fünft, meine ich.
Ja, ist es sogar?
Imperial, aber es geht glaube ich, vier oder fünf Stunden. Das ist doch nicht so ein riesiges Game von...
Welches Imperial?
Imperial Struggle, glaube ich.
Ja, GMT-Games. Sag mir nur nicht mal was. Ja, aber das sind dann so richtig die Geek. Das sind ja wirklich die Geeks der Nerds. Wer wurde denn sowas?
Ist ein Two-Player-Game?
Ist ein Two-Player-Game, ja.
Okay.
Gut, naja, scheiß mal drauf. Wenn niemand anderes noch was zu sagen hat, dann machen wir mal weiter. Hier, Artwork Presentation. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Also, nominiert waren On Mars, Lost Ruins of Anak und Calico.
On Mars. Also, das kann nicht eins zu eins sein.
Ganz kurz, nicht jetzt ein Wort für Wort nehmen. Nominiert waren viel mehrere, aber wir haben immer nur drei Leute jetzt hier dabei. Also, On Mars, Lost Ruins, Roots of Anak und Calico.
Artwork Presentation. Ich lege mich trotzdem mal auf On Mars fest.
Wahrscheinlich, ne? Die ganzen Geeks, ne? Die ticken noch nicht richtig. Ansonsten hätte ich Anak gesagt. Ich sag dann auch On Mars, sicherheitshalber.
Sicherheitshalber.
Dein Ernst, Alter?
Eigentlich müsste es Anak sein, Mann. Es ist echt ein schönes Spielbrett und so.
Chris, weißt du es? Sagst du deswegen nichts?
Ich habe keine Ahnung. On Mars.
Es ist echt On Mars geworden. Zweiter Platz ist Lost Ruins of Anak und Calico ist Dritter geworden. Warum ist On Mars Artwork Presentation wirklich auf der 1? Ist es wirklich
so geil?
Das Cover ist Premium. Du musst ja mal sehen. On Mars ist knapp an Calico vorbeigeschlittert.
Ja, also ich finde halt, On Mars hat das krankes
Artwork. Ja, ich finde das Artwork von On Mars geil. Also nicht nur das Cover, auch so das ganze Game, wenn du es aufgebaut hast auf dem Tisch. Also ich finde die Artwork-Presentation von dem Spiel echt ziemlich gut.
Ja, auf dem Cover halt, ne? Aber es ist halt nicht das Cover, oder? Das ist so allgemein, ist das doch so gehalten.
Weil das ist ein schönes Game-Design.
Ist ein schönes Game-Design, auf jeden Fall.
Ja. Krass. Die Farben sind gut, es fügt sich alles ordentlich ein, das Board sieht so natürlich aus, nicht so patchworkig oder so.
Man denkt sich ja auch immer bei gerade sowas, wenn es um eine optische Bewertung geht, denkt man sich so, okay, jetzt werden da vielleicht irgendwelche fancy Games Dungeon Degenerates oder sowas ist mit drin unter den Votings, weißt du, so, wo du dann sagen kannst, so, das ist Kunst oder so, aber dann so ein On Mars auf der 1, finde ich dann schon irgendwie krass, weißt du, so ein richtiges Heavyweight Eurogame und ist das Schönste auch noch. Dann muss das Spiel ja wirklich ultra
schön gut sein. Aber ja. Warum haben sie denn da nicht nochmal die Everdale, ich sag mal, die Everdale-Erweiterung nochmal hervorgehoben? Wenn es um Artworking, da ist da die ganze Everdale mit den ganzen Expansions die letzten Jahre. Immer super schönes Spiel. Und wo ist Canvas, Digga? Keiner hat Canvas gewordet. Wie kann das denn sein? Canvas, es ist so ein Beauty-Game. Ich hab's mir komplett gekauft, all in.
Das kommt mit Stefan los.
Junge, Leute, Card Game.
Wenn wir Paper, Leute, Sonntag geht's wieder ab.
Card Game, Leute. Stimmt.
Card Game.
Nominated for Oceans und Dune Imperium.
Boah, bestimmt Dune auf jeden Fall.
Ja, bei den ganzen Nerds ja, da wieder, oder
auf was? Jeden Fall nicht Ford. Dune. Ich habe auch noch keinen einzigen negativ von Dune Imperium reden hören.
Also ich habe bisher auch
Ford ist ja auch eine Ford positives. Ist ja auch
Ford ist nicht so dolle. Und was war der dritte nochmal?
Oceans.
Ach, Oceans habe ich noch nicht gespielt, keine Ahnung. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass es Dune ist.
Ja. Also Leute, es ist Dune Imperium, aber ich frage mich,
warum
ist Ford in der Top 3?
Ja, weil es theoretisch gesehen eine schöne Mechanik hat und ein schönes Thema hat. Und das Material ist schön, also es ist berechtigt da. Aber im Endeffekt ist das halt auch eher nichts für Expertenspiele.
Aber ist Dune denn überhaupt ein Kartenspiel? Eigentlich?
Ja, es sind Deckbilder.
Also, ich hab's noch nicht gespielt, aber wenn ich mir das jetzt so angucke und...
Es ist genauso ein Kartenspiel, wie Clank eins ist.
Ja, ist für mich auch kein Kartenspiel.
Ist aber eins.
Okay. Gut, kenn ich jetzt eine neue Definition von Kartenspiel.
Ja, sind halt Deckbilder, ne?
Wenn Daniel... Wenn der Daniel in eine Familienrunde reinkommt und sagt, Leute, ich habe ein paar Kartenspiele mitgebracht.
Ich habe hier so Dune Imperium, passt mal auf.
Ja.
Los, Leute, okay, kooperatives Spiel. Nominiert Forgotten Waters, Gloomhaven, Jaws of the Lion und Pandemic Legacy Season Zero.
Ja, hat der Chat ja vorhin schon gespoilert. Der hat dreimal hintereinander Jaws of the Line geschrieben. Ja, wahrscheinlich jedes Mal, wenn du den Namen jetzt vorliest.
Ja, es ist Jaws of the Line geworden. Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe letztens gesehen, dass Jaws of the Line inzwischen auf Platz 6 ist von der BGG-Liste.
Und Gloomhaven selber?
Eins.
Wäre schon dumm, wenn hinter 1 und 2 beide
drauf wären. Ja, heftig, oder?
Wahrscheinlich wird so sein wieder, werden alle wieder einfach nur
Ich kann mir vorstellen, dass Jaws of the Line am Ende auf der 1 ist sogar.
Ja, aber und dann ich habe jetzt mittlerweile schon so viel Gutes über dieses Spiel gehört, dass ich mittlerweile schon drüber nachgedacht habe, ob ich es nicht mal irgendwie
auch... Da eventuell doch nochmal ein paar Szenarien
neu gucken. Ich habe aber auch gehört, der Einzige, der da negativ drüber redet, war Stefan bisher.
Wieso? Weil ich gesagt habe, weil ich nicht der Freund von Kastraten bin. Aber du siehst, ich hänge in dem Dilemma jetzt drin. Ich habe 400 Stunden in Gloomhaven versackt. Das ist jetzt, keine Ahnung, anderthalb Jahre her, seit wir das letzte Play gehabt haben. Du bist nicht mehr mit dem Charakter. Du
wirst
nie mehr einsteigen. Ich hatte das Ding im Regal stehen gehabt. Daniel war letzte Woche. Habe ich gesagt, komm Daniel, Alter, hier. Er wollte schon gehen, hat schon Jacke an. Nimm die Scheiße mit, Alter. Hab ihm das Ding. Und wenn er am nächsten Mal wiederkommt hier, dann kann er seinen anderen Scheiß, seine Token und so. Habe ich noch 2 Boxen mit Token. Das zockst nicht mehr. Er kann auf die Feuerstelle das Gloomhaven. Aber um wirklich nochmal Gloomhaven anzutesten, nur mal. Ich würde jetzt niemals mehr eine Gloomhaven-Kampagne anfangen. Dazu kommen noch viel zu viele andere geile Sachen bei mir an, wo ich auch niemals die Kampagne zocken werde, aber lieber wollen würde, weil ich ja Gloomhaven schon so viel gespielt habe.
Dann
aber
schon klar, eher wieder Frosthaven wahrscheinlich.
Ja,
so, aber kommt auch so eine beschnittene Variante.
Chris, ich erzähle dir jetzt mal die Real Story, wie die beiden hier Gloomhaven wirklich gezockt haben. Ich erkläre
mit der Nadel im Arm.
Du weißt noch nicht, die wirkliche Real Story weißt du ja nicht. Pass jetzt auf. Kommt's. Die haben das Spiel ausgepackt, die waren gerade so bei den Charakterbögen, haben sich gerade geguckt, welchen Charakter nimmt und so weiter. Und hat der Stefan gesagt, komm, mach mal erstmal eine Pause, chillen wir erstmal und komm mal wieder in besserer Laune wieder zurück an den Tisch. Ne? Und dann kamen sie wieder zurück, dann kam halt hier Alex mit rein und sagte, hey, was macht ihr hier? Ja, jetzt komm, wir machen uns gerade unsere Charaktere. Da haben sie sich hingesetzt und dann sind die so ein bisschen ins Gelaber gekommen, weißt du? Dann haben sie gesagt, so, ey, was wäre, wenn unser Charakter das und das machen würde? Und ey, überleg mal, wir würden das und das machen. Und da saßen sie wirklich den ganzen Abend da, haben sich die kompletten Filme gezogen und haben dann gesagt, boah, das Spiel war richtig geil, glaube ich, Alter. 400 Stunden haben wir jetzt drin versenkt. Komm, pack ein den Scheiß.
Pack ein den Scheiß.
Aber eigentlich haben sie nur drüber geredet und waren in ihrem Kopf in diesem Spiel.
Ja, wahrscheinlich haben sie nur eine Runde gespielt. Ich glaube, es war eher so, Selçuk. Ich glaube, sie haben eine Runde gespielt und es kam denen so lange vor, wie uns deine Regelerklärungen vorkommen. Ja. Da haben die gesagt, boah, wir haben 400 Stunden heute gespielt, an einem Abend, krank.
Ja, kann ja nicht sein, ansonsten hätten wir nur zwei Aufkleber geklebt und Daniel könnte das Ding nochmal für einen Schweinepreis rausschießen, jetzt halt eben, ne? Aber leider haben wir das Ding so dermaßen durchvergewaltigt und da ist halt eben kein Stein mehr auf dem anderen, so, da kannst du nicht mehr. Nee. Also das zurückzusetzen, es geht, glaube ich, nicht. Also das wäre auch vom Aufwand her und dann weißt du auch nicht und keine Ahnung, dann lieber nochmal ein komplett neues Ding.
Also halt ich sag mal so, Stefan, sollten du und Daniel, also sollten wir drei oder beziehungsweise wir vier.
Erstmal wird Kings Dilemma zu Ende gespielt. Vorher kommt mir.
Ich wollte gerade sagen, lass dich mal ausreden. Ach so, pass auf. sollten wir unsere Kings Dilemma regelmäßig weiterführen sollen, können wir quasi an jedem Tag, wo wir Kings Dilemma spielen, auch meinetwegen eine Runde Jaws of the Lion spielen. Ich habe noch nie Gloomhaven gespielt und wenn wir mit Jaws of the Lion neu einsteigen würden, wäre ich am Start.
Ja, das Ding ist halt eben, ich habe Arnak jetzt auch, glaube ich, 37 Mal gespielt. So, momentan habe ich gerade keinen Bock mehr auf Arnak. Für mich ist das Ding, hat es trotzdem, ich habe 37 Mal gespielt. So, weißt du, was ich meine? Ich habe aber trotzdem noch längst nicht so viel Arnak gespielt, wie ich halt eben schon Gloomhaven damals immer gezockt habe. Weißt du, und dann jetzt nochmal wieder so anfangen, dann doch
lieber was von den coolen
Sachen, die wir halt eben so noch haben. Dann lass die Leute, die früher das nicht gespielt haben, jetzt sagen, oh, Jaws of the Lion ist ja so super und die jetzt noch nicht überhaben und auf Frosthaven warten und so weiter und so fort. Ich hätte auch gerne so ein Leben, wo ich solche Dinger komplett durchzocken könnte die ganze Zeit. Also wäre schon.
Stefan, weißt du, wo wir 400 Stunden bald reinstecken werden?
Die
Colonies, Digga.
Ja, schön.
Da stecken wir auch 400 Stunden rein.
Schön am Tisch die kaputten Elektro-Dinger selber noch zusammenlöten hier.
Hör auf, sag sowas nicht.
Die Lichterketten. Leute, Best Expansion. Nominiert sind Root, die Underworld Expansion, Wingspan, Oceania Expansion oder Spirit Island Jagged Earth.
Was war das erste?
Spirit Island, Root, Wingspan.
Root.
Bestimmt. Ich sag Spirit Island.
Aber auf Root, das surft auch Spirit immer so ewig Island. Irgendwo, nur das surft auch nicht so unter den Top-Dingern mit Root.
Nee, es muss Wingspan sein, weil letztes Jahr ist Wingspan so explodiert, das heißt, diese ganzen Fanboys sagen Wingspan.
Ja,
das
ist bestimmt, Wingspan.
Das, ja. Da kommen wir wieder zu einem Problem mit allen Spielen oder mit allen Votings. Wahrscheinlich, und es ist auch Wingspan geworden, es ist halt das zugänglichste von allen und die meisten haben halt die Grundversion und haben es sich wahrscheinlich auch gekauft automatisch und deswegen auch gezockt. Deswegen können auch die meisten was darüber sagen. Die wenigsten können wahrscheinlich was über Root sagen, aber dass es trotzdem so hoch gewotet wurde, komisch. Ja. Siehst halt, okay. dass es ein Nerd-Voting ist, ne?
Also Leute, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt für den Goldenen Berti, dann geht jetzt auf www.boardgamedigger.de und stimmt dort ab für den Goldenen Berti 2021 mit euren 10 heftigsten Spielen aller Zeiten. Packt's da rein. Ihr könnt bis zum 18.06. voten. Danach wird das Ding geschlossen und wir machen Videomassaker und machen eine kleine Auswertung und gucken das ganze Ding wieder, genau wie im letzten Jahr. Ihr kennt das. Und ich muss sagen, ich habe meine Liste selber noch nicht gemacht, aber ich habe sie natürlich auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Weil, ey, 10 Spiele, Digga. Wenn du YouTube machst oder Twitch hier, keine Ahnung, dann kannst du ja sagen, ich glaube, hier schießen sie meine Top 20 oder in meine Top 50, keine Ahnung. Aber 10 Spiele. Ich müsste mal gucken, wie es im letzten Jahr meine Liste da ausgesehen hat. Das haben wir auch irgendwo rekapituliert. Da müsste ich auf jeden Fall nochmal kurz nachhören. Ich glaube, meine Liste wird dieses Jahr anders aussehen.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich habe also komplett anders.
Nicht komplett, also einige Dinge.
Aber es gibt schon Veränderungen auf jeden Fall. Also
ich habe gar keinen Plan, was letztes Jahr drauf war. Das ist definitiv
nicht dieselbe Liste, die ich letztes Jahr eingereicht habe.
Wird schwer auf jeden Fall.
Auf jeden Fall mache ich jetzt aus den nächsten beiden keine Radrunde, sondern hau einfach mal direkt den Sieger raus. Innovativstes Spiel und gleichzeitig Light Game ist Micro Macro geworden. Micro Macro Crime City.
Verdient.
Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass es so gut angekommen ist. Und für
kleiner Johannes Spoiler. Auch wenn ich damit jetzt quasi einer der wenigen bin in unserer Community oder vielleicht sogar der Einzige. Ich habe nach einer Stunde habe ich
Tutorial abgebrochen.
Cantaloup gedroppt und habe es meiner Mutter geschenkt. Weil meine Mutter ist auch mega steil auf Mikro-Makro gegangen und die liest eh super viel und so. Und ich glaube, die hat da auch Bock dran. Der macht das Spaß. Aber ich saß da so und...
ich habe dir gesagt, Digga, das ist nichts für dich. Du wolltest dir selber die Chance
Problem.
Geben.
Es ist überhaupt kein Problem. Ich wollte es trotzdem selber herausfinden. Ja. Und ich war nach einer Stunde einfach nur genervt und mit den Karten hier und dann bla und umblättern und Antwort suchen. Ich verstehe komplett, warum es so gut bewertet ist, aber für mich war es nicht. Und ich habe gedacht, ich war jetzt am Überlegen, schenke ich es irgendwem in der Community. Aber ich habe es jetzt erstmal meiner Mutter geschenkt, in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen Spaß mit hat. Und wenn die damit durch ist, dann, wenn die nicht ihren Freundinnen weiterschenken will, weil ich denke mir, da wird wahrscheinlich keine sein, die ja zocken wird, dann gebe ich es auch in der Community rum. Aber
also für mich war es nichts. Ich bin nicht so richtig gierig drauf.
Ja, auf die was denn? Auf, zwei, was denn?
Auf den zweiten Teil. Ja, auf den dritten bin ich genauso gierig wie auf den zweiten.
Ja,
da habe ich auch schon so Bock drauf, auf jeden Fall.
Das Problem war irgendwie, was ich, also welches Problem ich zum Beispiel hatte, als ich auch digital mit, wie hieß das Game nochmal, dieses Days Gone oder so angefangen habe. Ich habe mich von Anfang an nicht irgendwie, war der Protagonist mir irgendwie so unsympathisch und mich hat es auch eigentlich komplett interessiert, was er da macht. So irgendwie wurde ich von Anfang an nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht richtig bereit gewesen, mich darauf einzulassen. Wahrscheinlich war ich schon so voreingenommen und irgendwie, ich hatte Bock drauf, aber es war mir irgendwie, ja, also ne, für mich war es nichts. Aber ich verstehe es, warum es anderen Leuten gefällt.
Ja.
Wird auf jeden Fall ein paar Preise abräumen, denke ich mal, nächstes Jahr.
Wenn Pegasus zuhört, sollen die mir mal Micro-Macro-Crime-CD schicken. Danke. dann kommen wir weiter zu
Prince and Play. Und 100 Euro, damit du es erwähnst.
Hä?
Und 100 Euro, damit du es erwähnst.
Genau. Dann kommen wir zu Print and Play. Interessiert eigentlich keine Sau, deswegen ist es Seven Wonders Duel Solo geworden.
Mhm. Das ist traurig, wenn man das Solo spielen muss.
Also Print and Play finde ich jetzt schon ein krasses Ding eigentlich. Ach, sorry, ich bin zu weit runter. Print and Play kam später.
Ach so, egal. Die Kategorie, die man sich aus dem Arsch gepresst hat, die kommen später.
Ja, die kommen ja später. Medium Game ist interessant. Leute, die Nominierten. Calico, Anak und Dune Imperium.
Medium Game?
Medium Games?
Ja, Anak dann.
Nee, die Calico. Nee, auch Dune wahrscheinlich.
Anak.
Was sagst du, Stefan?
Ich sag mal Calico, weil die schon auf, wenn die Idioten schon auf Platz 3 vom Art für Calico auf Platz 3, Leute, seid ihr geisteskrank? Ja, dann traue ich dir noch hier Platz 1 zu.
Also es ist auf jeden Fall Lost Ruins of Stefan geworden. Ja. Nee, ja. Lost Ruins of Anak ist es geworden auf jeden Fall. Verdient?
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass dadurch, dass Dune Imperium auch noch ein bisschen auf sich warten lässt auf dem europäischen Markt, hat es wahrscheinlich auch Lost Ruins of Anak noch die Votes zusätzlich von den Europäern gegeben. Deshalb, oder beziehungsweise die deutsche Version von Dune Imperium noch auf sich warten lässt. Mhm. Ja, auf jeden Fall Lost Ruins of Anak verdient. Heavy Goatee. On Mars. Viscounts of the West Kingdom. Gloomhaven, Jaws of the Lion.
Ja, dann ist auch Mars Platz 1 als heavy Ding, weil das Jaws of the Lion, ich meine, das ist auch nur ein Familienspiel, also Gloomhaven ganz im Ernst, man muss mal ein bisschen absprechen, aber ich fand das ist halt nicht so schwierig, so, ne? Man muss nicht so vielschichtig denken, finde ich.
Ich sag mal ganz doof, Viscounts einfach mal, weil ich es mega geil fand.
Daniel?
Ich sag mal Gloomhaven.
Es ist Gloomhaven geworden.
Okay. Das ist der beste Heavy, also das ist ein Heavy-Ding, sagst du, oder was?
Ja, so wird es gewotet, ja. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht bewerten.
Ich finde es jetzt auch gefühlt deutlich weniger Heavy als jetzt ein On Mars, aber gut.
Es ist Gloomhaven geworden, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jeder, der es gezockt hat, sagt ja immer, es ist ein super Einstiegsszenario mit dabei, beziehungsweise es ist, man wird ja wirklich reingeleitet und man muss sich jetzt nicht so viel mit Regeln beschäftigen wie jetzt mit dem großen Gloomhaven. Ja, aber anscheinend ist es trotzdem heavy genug, dass es so gewotet wird.
Ja, ich würde auch sagen, also wirklich, man muss jetzt auch wieder mal denken, ja, was ist denn heavy? Keine Ahnung, was für andere Leute heavy ist, ist für uns ja halt eben nicht mehr heavy. Ne? So, wenn ich schon denke, wenn meine Mutter jetzt irgendwelche Blutungsmarker auslegen muss und irgendwelche Giftschaden, die sie mit irgendwo rein berechnet oder was, dann ist das wahrscheinlich für sie schon übelst heavy so, ne? Also, ne, oder?
Ah, sehr nice, Stefan. Ne? Schönes Wortspiel, muss ich dir sagen, ja.
Unbeabsichtigt.
Solo-Game. Solo-Game, Leute.
Ja. Underfalling Skies.
Nominiert sind Gloomhaven, Underfalling Skies und Lost Ruins of Anak.
Underfalling Skies.
Als Solo-Game?
Dann hier das erste Gloomhaven.
Falling Skies.
Underfalling Skies ist halt eben wirklich auf 1:1 halt eben wirklich jetzt. 1:1 ein Ein-Personen-Spiel. Ist halt einfach so. Die anderen haben so einen Ein-Personen-Modus dazwischen geworden, und so. Naja. Aber das Game ist auch ein absoluter Krampf, Leute. Kann ich auch nicht empfehlen.
Ist auf jeden Fall Sieger. Kein Cantaloupe drin, aber Cantaloupe ist dann, glaube ich, 2021 wahrscheinlich. Ja.
Ist jetzt Sonntag nicht eigentlich Kickstarter?
War letzte Woche
Sonntag. Kickstarter war letzte Sonntag.
Darfst dich Sonntag in deine Gewandung wieder werfen und für die Leute ein bisschen acten hier oder was?
Ja.
Okay.
Gerne. Endlich.
Tim. Leute, gib mir mal bitte ein thematisches Spiel von letztem Jahr.
Von letztem Jahr?
Ein was?
Ein thematisches Spiel.
Ruins of Anak.
Thematisches Spiel.
Warte. Ich gebe euch eins aus der Liste.
Ja.
Gloomhaven.
Alter. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht.
Es ist auf jeden Fall, die Nominierten sind Gloomhaven, On Mars und Dune Imperium.
Okay, das ist ja immer das Gleiche da. Krass.
Renz, wo soll der Daniel drin sein? 4 Stunden noch. Welches Game läuft noch 4 Stunden, wo der Daniel eventuell drin ist, sein könnte und wieder rausspringen könnte?
Ja, was ist das wohl? Hm?
Das Mandala Roll It Right.
Das Mandala. Nee, hier, Chai, das Zwei-Personen-Spiel.
Ja,
nee, mein Father's
Work geht ja nur noch 4 Stunden.
Ja, mein Father's
Work. Daniel, bist du ein raus, oder? Sehr ehrlich, bist du raus. Oh Gott, okay. Mm. Ja, ich zock's mit.
Sei ehrlich, Daniel, ich hab dich gut überredet.
Was mit dir, Grenz? Grenz, bist du noch am Start? Wo du schon so fragst.
Was ist denn, keine Ahnung, kommt das jetzt noch auf Deutsch? Wurde da mal irgendwas angekündigt oder irgendwie? Oder was? Eventuell, da kommt nichts mehr, ne? Das ist durch, der Zug ist abgefahren, ne? Du kannst ja nur schön auf Englisch ein kleines Latinum da zocken.
Wenn sich irgendwann in Zukunft ein deutscher Verlag findet, der das umsetzen will, dann wird's das geben, aber keine Ahnung.
Bis dahin.
Mein Vaters Arbeit.
Ja, Arbeit, ja, es wird großartig, glaube ich.
Leute, dann mache ich einfach mal kurz einen Schnelldurchlauf, weil die nächsten Kategorien sind eigentlich nicht so geil. Thematisches Spiel ist auf jeden Fall Gloomhaven geworden wieder.
Ganz kurz für mich nochmal, Lori, sorry, ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Nochmal eins in Chat, wenn ihr bei My Father's Work drin seid, 2, wenn nicht, bitte mal ganz kurz nochmal. Dann bin ich nochmal so allgemein Stimmungsbild. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst.
Digga, jetzt verhör doch oft noch deine Kohle rein zu buttern, Alter. Der Daniel hat es doch.
Ja, man weiß es nicht. Bei Daniel, was man in den letzten 4 Stunden... In den nächsten 4 Stunden erwarten.
Digga, es rasseln mehr 2-1 als 1 auf jeden Fall.
Digga, lass es, ohne Scheiß. Ich sag dir vom Bruder zu Bruder, lass es.
Lieber einmal mehr Beyond Colonies zocken, sagst du, oder was?
Digga, das ist ein Dwellings of Elder Vale, weißt du, ich mein?
Ja,
ey, stimmt. Ich sag es dir vom Bruder zu Bruder, scheißen wir auf die Arbeit unseres Vaters.
Ist so, Alter. Leute, jetzt macht's doch so,
Weißt du, Digga, du hast auch so schon keinen Bock auf Arbeit, da willst du nicht beim Spielen arbeiten.
Daniel jetzt schon wieder madig, er springt raus und ich werde wieder genötigt und dann bin ich auf dem Ziel angekommen. Die ganzen Zweier-Trottel. Ne, je mehr Zweier kommen, desto geiler, denke ich, komme ich dann hier mit dem Ding. Das hype ich dann nachher, ich hole es direkt zweimal. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Kickstarter mache, ich hole sie zweimal, dann lobe ich sie einmal beim ersten Mal, dann verkaufe ich das zu Schweinekurs und das zweite dann noch später nochmal zu einem Mehrschweinekurs dann.
Oder er macht es über Stardew, oder wer macht es über Stardew Valley, dass er sich dann hier online selber belügen muss, damit er sich die heftigen Geldausgabe rechtfertigen kann und sich nicht so schmutzig fühlen muss.
Ja,
eins reicht auf jeden Fall. Daniel, wenn du aufsteigst, sag Digga rechtzeitig Bescheid. Aber der Digga wird sich dann auch nur geil reden, weil er dann die Cola reingebuttert hat.
Meinst du?
Ich war, ohne Scheiß, ey, ich glaube wirklich, ich hab jetzt hier eine.
Du wirst nachher wieder weinen, weil du dir das irgendwo besorgen nein. musst. Das ist
Ich habe eine Theorie. Ich habe die Theorie, dass das Spiel, ich würde gerne zwei Paralleluniversen öffnen. In dem einen Universum spielt der Digger es von irgendwem anders und in dem einen anderen Universum spielt der Digger es, weil er es selber gekauft hat. Und in dem, wo er es sich selber gekauft hat, wird er in dem Podcast danach richtig drüber erzählen, wie geil es ist. Und in dem Podcast, wo es ein anderer gezockt hat, sagt er, Leute, ganz im Ernst, also, das braucht man nicht. Genauso wäre es.
Ich muss dazu sagen, es kam auch die Kreditkartenabrechnung wieder mal und ich habe gedacht so, hab gedacht, es ist mehr. Also eigentlich von meinem inneren Feeling würde jetzt, glaube ich, die 99 da jetzt, 99 Dollar sind es, ne?
Ich kenne den, der Digger ist auch so einer, der muss am Ende des Monats, genau an einem Tag, bevor das Geld kommt, muss genau das Konto auf Null sein.
Auf Null sein, ansonsten, ey, ich könnte morgen tot sein und dann habe ich noch was über.
Genau, das ist so richtig fickrig.
Boah, nee, Leute, wisst ihr, was ich so geil finde? Ich muss Essen bestellen. Jedes Mal, wenn wir irgendwas Brettspiel, wie soll ich sagen, etwas mehr in Richtung nicht Trash-Talken gehen, dann ist so diese Aufmerksamkeitsspanne bei -7. So, ja... Ja, was? Mein Vater, das Wort läuft aus, Leute. Gib mal zwei in den Chat, mach mal hin.
Bist du schon drin?
Nein, warte mal kurz. Digga, geh du nicht
ist
rein.
Egal,
genau. Und so, das Thema ist komplett scheißegal. So, ja, was? Warte mal kurz. Ich geh jetzt rein. Nee, warte, Digga, ich würde nicht reingehen.
Ach, Golden also, Geek Awards waren wir doch durch, oder?
Ja,
waren wir
durch. Golden Geek Awards muss ich aber auch ehrlich sagen, ich find's auch sehr, sehr uninteressant und juckt mich auch null. Deswegen mach mal den Scheiß jetzt auch zu.
Wer stimmt denn?
Es ist wirklich interessant.
Weiß ich nichts. Lässt sich nichts draus holen. Ich finde immer noch, wenn beim Goldenen Berti, da lässt sich immer noch so ein bisschen so die Essenz von den ganzen Opfern, die sonst immer im Chat mit unterwegs sind, die man so die Namen. Also
da
die,
kann jeder da abstimmen.
Da kann erstmal jeder abstimmen und man sieht halt wirklich auch die Stimmung von den Leuten, die hier wirklich aktiv zugucken irgendwie, ne? Auch wenn man schon mal ein bisschen merkt, dass die hier und da influencen. Es geht sich auch gar nicht darum, dass es alles zu 100.000% irgendwie korrekt ist. Wenn da jetzt einer kommt halt eben und der hat dann da alle meine 10 Hassspieler mit reingepackt halt eben, dann geht das, Digga, Leute, ihr wisst, ich bin Freund von Manipulation angeblich, dann fange ich jetzt nicht an, dann bei 700 Beiträgen sind wir, glaube ich, aktuell oder was, oder 600 sind wir, glaube ich, aktuell, die Dinge rauszusuchen, die gehen dann mit in die Wertung rein, die gehen dann halt eben dann eh unter, so. Das ist halt eben nur ein relatives Stimmungsbild irgendwie zu machen. Ich finde es ganz gut, dass wir halt eben jetzt noch quasi die Werte vom letzten Jahr haben. Ihr übrigens auf www.boardgamedigger.de geht zur Abstimmung. Aber da könntet ihr auch tatsächlich noch die Ergebnisse vom letzten Jahr euch komplett angucken. Die Liste ist oben auch Goldener Berti 2020. Und ich denke, da wird sich dann schon ein bisschen was draus machen lassen und ordentlich Gesprächsstoff auch drauf. Und ich bin mal gespannt, was es von den Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr wirklich weit nach oben geschafft hat auf der Popularitätsskala. Weil es sind ja schon viele Spiele dabei gewesen, die auch halt eben länger schon existieren irgendwie und die natürlich dann auch so einen fetten, breiten Arsch sich schon gezockt haben in den letzten paar Jahren, dass es dann auch schwierig ist, denen dann noch so ein bisschen Platz zum Atmen wegzunehmen. So, ne? Da muss man dann einfach schon gucken.
Leute. Ich muss aber sagen, auch wenn es schwierig ist, eine Top 10 zu machen auf All Time und diese jedes Mal oder jedes Jahr eventuell umzukrempeln, es ist halt auch so, dass die Leute durch die Gegend rennen und sagen, boah, dieses Spiel ist der Oberhammer, dieses Spiel hat das andere Spiel komplett aus dem Leben gefickt oder was auch immer. Ihr müsst halt auch mal drüber nachdenken, dann sind halt die Spiele 2021 und die Spiele 2020 doch nicht so gut, wie alle sagen, wenn sie eure Top 10 nicht einmal gestriffen haben. Weil ja immer so gesagt wird, boah, ey, das ist der neueste Scheiß, das ist wirklich das geilste Spiel ever, wir spielen das jetzt schon zum 10. Mal und du denkst dir, kommst du in deine Top 10? Nö. Ja, dann ist es halt doch nicht so geil.
Ich glaube, dass dieses Jahr auch schwerer wird, neue reinzunehmen, als es jetzt nach einem normalen Jahr gewesen würde, weil ich glaube, Corona hat einfach so viel verändert. Das ganze Spielverhalten und wie gewisse Spiele auf einen angekommen sind oder was für Spiele man überhaupt ausprobiert hat. Zum Beispiel solche Spiele wie beispielsweise Battlestar Galactica oder so. Ich gehe davon aus, dass niemand, den wir kennen, wahrscheinlich letztes Jahr Battlestar Galactica gespielt hat im Laufe der letzten 12 Monate, weißt du? Ja, solche Sachen halt. Deswegen werden solche Games, ich denke, so große Runden-Games werden dieses Jahr weniger drauf sein, weil die, glaube ich, eher verdrängt wurden von Neuigkeiten, die zu zweit auch gut gehen oder zu dritt, als ja, es nach einem normalen Jahr ohne Corona gewesen wäre.
Es ist ja, es ist auf jeden Fall schwerer, als wenn man sich jedes Jahr aufs Neue hinsetzt und sagt, jetzt mache ich meine Top 10 dieses Jahr. Trotzdem, ich finde auch 10 Spiele des aktuellen Jahrgangs zu zocken bei der Masse an Spielen, die überhaupt rauskommen und bei der Masse an Spielen, die man noch nicht gezockt hat. Ich will mir doch jetzt nicht jeder erklären, dass er sich jedes Jahr
mindestens 20 Spiele holt, also, wo er dann 10 seine Lieblingsspiele des Jahres so gewesen sind. So
vor was. Allem des gleichen Jahrgangs finde ich auch immer so schwer, weil du kaufst dir im Laufe des Jahres meistens auch so, ach, jetzt, okay, dieses Jahr ringe ich mich mal durch, ich kaufe mir jetzt mal Great Western Trail so. Oder ich kaufe mir jetzt mal ein Gaia-Projekt von 2017 oder was auch immer so auf die Art. Man kauft sich doch nicht jedes Jahr immer nur den neuesten Scheiß.
Ja, du kaufst ja, schon viel neuesten Scheiß dann auch.
Dann ist echt eine Crapliste.
Die Frage ist halt dann, wann zockst du? Du zockst es ja auch nicht immer unbedingt auch zeitnah dann. Ne? Das kommt ja dann noch erschwerend hinzu. Also, aber trotzdem, obwohl es jetzt im vergangenen Jahr schwierig war, wir hatten ja trotzdem zwischenzeitlich auch noch ein Digger-Wochenende, was mal stattfinden konnte, und hier und da konnte man sich ja trotzdem treffen. Also in meiner Liste ist auf jeden Fall einiges an Bewegung drin. Trotzdem.
Was ich auch glaube, ist zum Beispiel, dass nehmen wir jetzt mal den Digger. Hätte der Digger vor drei Monaten diese Liste gestellt, hätte ich schwören können, dass Arnak auf Platz 1 bis 3 landet. Irgendwo. Und wobei ich jetzt denke, okay, jetzt landet es vielleicht auf zwischen Platz 7 und 10, so weiß ich meinen. So, es ist halt, kommt doch immer so eine Momentaufnahme, wann man diese Liste erstellt und was gerade ist so, weil wo es da noch der heiße Scheiß war, hat das jetzt schon komplett empty gezockt, so weißt du, was ich meine? Deswegen,
das Ding ist,
vielleicht
das,
ist es jetzt gar nicht mehr drauf sozusagen.
Ich finde auch, das Ding ist, ihr müsst euch ja nicht vor die Kamera stellen und jetzt eine Top 10 machen, die ihr dann sozusagen auf Video dann irgendwie online stellt und dann werden alle zu euch sagen, boah, das kann doch nicht sein, was hast du denn da gevotet? Es ist ja komplett anonym, du tust dir ja wirklich da Alter. Herzlich willkommen
vom Held der Steine. Oh mein Gott.
Hat geht ab.
Oh mein Gott, Held der Steine.
Der Held der Steine ist bei uns.
Danke, dass du dich endlich revanchiert hast. Wir warten sehnsüchtig drauf und raiden dich penetrant seit Wochen. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir schütten dir unsere Herzen aus.
Danke, Thomas.
Vielen, vielen Dank, Thomas.
Herzlich willkommen in dieser liebevollen Community.
Ihr seid hier in dem Brettspielkanal, der sich hauptsächlich mit analogen Sachen beschäftigt, so wie ihr, bloß mit mehr Würfeln.
so ungefähr könnte man das zusammenfassen, ja.
Genau. Wir waren hier gerade darüber am Reden, wie man so eine Top 10 seiner Lieblingsspiele erstellt und wovon es abhängig ist. Und ja. Wie gesagt, so, ihr könnt, Leute, wenn ihr gerade schon mal alle hier im Chat seid, dann Brettspieler bei sind, dann droppt doch einfach mal alle eure Lieblingsspiele in den Chat.
Aber damit wir was
mal
ich wissen, mich an der Stelle jetzt einfach, was ich mich jetzt frage natürlich, Wie ist denn das so? Ich meine, wir haben ja hier unsere 200-300 Brettspiele, jeder im Regal stehen und so weiter und so fort. Die ganzen Lego-Boys, ne? Ich habe auch totale Faszination. Thomas, wenn du hier zuhörst, ich muss dir dazu sagen, ey, ich habe schon so viel Geld mit dir verdient, weil ich morgens mit meinem Chef im Büro gesessen habe, bis mittags nichts getan habe. Wir haben die ganze Zeit nur Held der Steine Videos auf YouTube quasi geguckt. Mir war es auch gar nicht bewusst bis zuletzt, als wir selber angefangen haben zu twitchen, dass du überhaupt die Sachen irgendwie auf Twitch machst. Das habe ich nie gecheckt, weil ich habe immer nur gesehen, wie du den Lego-Katalog und so weiter halt eben. Leute, vielen Dank für die Follows, Leute. Richtig, aber heftig.
Es scheinen auf jeden Fall auch viele Brettspieler dabei zu sein. Ja, also von daher.
Worauf ich ganz kurz einmal hinaus wollte, hat man dann sowas, wenn man 50 oder 100 Lego-Sets, ich weiß nicht, wie viel man da zusammengebastelt hat, hat man da auch eine Top 10 seiner Lego-Sets? Und ist es auch so, wir veranstalten nämlich den Goldenen Berti halt eben, das ist so ein Brettspielpreis, den wir selber veranstalten, dieses Jahr zum zweiten Mal. Ja. Und wechseln dann auch diese 10 Lieblingssets? Ich meine, wir kaufen ein paar Boardgames im Monat, so kauft diese Sets sind ja auch unheimlich teuer. Kauft man da auch voll viele von im Monat? Ich weiß es nicht.
Ja, und vor allen Dingen schreibst du mal rein, weil ich habe schon lange vor, mal so ein Projekt zu starten und so ein Lego-Set mir mal wieder zu gönnen und eins zu bauen. Und deswegen wäre auch hier mal eine gute Gelegenheit, schreibt doch mal in den Chat, welches das beste Set eurer Meinung nach ist, was man sich
wichtig.
Man sich
vor allen Dingen seid keine seid, was, was, nee, sagt, was? Was sagt Thomas immer? Klemmbaustein-Set, Leute. Keine, genau. keine, nicht kein, nur Lego-Set.
Nicht nur Lego-Set, alles das beste Lego, so. Klemmbaustein-Set.
vor allen Dingen an die Held der Steine-Community. Bei mir gibt es nämlich auch so eine geile Lego-Geschichte. Ich hatte nämlich mal zu Weihnachten hatte ich mal so ein X-Wing geschenkt bekommen. Und dann hat sich ein Mädchen hier in meine Wohnung geschlichen, weil sie unbedingt meinen X-Wing aufbauen wollte. Aber niemand hier von unseren Hörern glaubt mir, dass sie wirklich den X-Wing aufgebaut hat. Aber jetzt sage ich es hier zu euch auch nochmal. Ich schwöre, sie kam nur, um den X-Wing aufzubauen.
Das hatte zu dem Zeitpunkt sogar, Chris hat zu dem Zeitpunkt auch schön Parfüm aufgelegt, weißt du, ist dann ausnahmsweise aus der Jogginghose mal rausgesprungen, so, weißt du, er hat sich wirklich frisch gemacht und unten so ein kleines bisschen halt eben durchgelüftet und dann kommt die an, weißt du, und so, hey, ich hab den geilen X-Wing und dann baut die dem das Ding auf, du holst dir für mehrere hundert Euro das Ding und kannst da nicht mal aufbauen, weil du dir da deine Dose quasi ins Haus geholt hast, die dir das Ding dann aufbaut und du sitzt total depressiv, doppelte Minus-Minus-Geschichte auf jeden Fall.
Ich aber hab ihr auch noch eine Pizza ausgegeben, aber sie wollte wirklich nur Lego bauen, aber war okay. Ich habe immer noch Kontakt zu ihr, war auf jeden Fall schönen Abend.
Auf jeden Fall an alle, die jetzt vom Thomas hier rübergekommen sind, wir haben auch in einem Podcast, wir reden eben sehr, sehr viel oder halt die meiste Zeit über Brettspiele. Ich meine, in der Pandemiezeit habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, ihr zockt wahrscheinlich auch mehr Brettspiele als sonst, auch Gesellschaftsspiele, Kartenspiele als auch alles Mögliche. Wir machen da verschiedenste Sachen. Ihr könnt es euch einfach mal reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt und wenn nicht, auch nicht. Aber
wenn ihr keinen Bock habt, trotzdem bitte.
Hier seid ihr auf jeden Fall bei den Brettspielern angelangt. Der Thomas sagt ja auch jedes Mal, die Brettspieler sind wieder da. Ja, wir sind Brettspieler.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, tausend Dank, dass du uns zurückgeratet hast. Ja, das war ein langer Wunsch, den wir hatten. Das haben wir es endlich. Jetzt können wir Twitch zumachen.
Aber wir sind zwar, wir brauchen neue Follower. Die Subs sind schon auf Anschlag.
Nee, das Lustige war, vorhin haben wir noch gesagt, wo raiden wir heute hin? Da hieß es irgendwie, zum Held der Steine?
Ja. Der begrüßt uns halt immer so nett, ne? Von daher.
Jetzt müssen wir uns gleich irgendjemand anders mal überlegen, ne?
Ja, wo waren wir überhaupt gerade stehen geblieben, Leute?
Ich bin auf jeden Fall und unseren Top 10 Listen und warum es dann doch schwierig ist, zusammenzustellen.
Bauchklatscher, ja klar, für den Rating ist auch ein
Bauchklatscher. Ich habe mich auf jeden Fall noch nicht getraut, meine Top 10 dieses Jahr zu machen, weil es ist halt irgendwie schwer. Nach diesem Jahr Pandemie mit Brettspielen habe ich gefühlt so wenig Spiele gezockt oder so viele Spiele nur in der falschen Besetzung, halt dann irgendwie zu zweit anstatt zu viert besser werden. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, neue Titel mit reinzunehmen, weil ich dann denke, dass ich von vielen Spielen dieses Jahr auch auf jeden Fall die falsche Meinung habe, weil sie ja nicht so gespielt wurden, wie sie, glaube ich, gespielt werden müssen. Deswegen werde ich, glaube ich, viele alte Spiele mit rein.
Das habe ich eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, dass ich trotzdem bei den neuen Games, die ich gezockt habe, auch wenn sie in etwas geschrumpfter Besetzung war, trotzdem dann so überzeugt war, dass ich halt genau weiß, es wird genauso gut oder mindestens besser, dann auch vielleicht wahrscheinlich sogar besser, wenn ich zu dritt oder zu viert zocke. Also von daher haben sich da auf jeden Fall das ein oder andere Spiel seinen Platz in der Liste erarbeitet, definitiv.
Es kann aber auch sein, dass du vielleicht Spiele, die du normalerweise relativ schnell gezockt und wieder weggelegt hast, jetzt in der Zeit vielleicht ein bisschen intensiver auch dir angeschaut hast, weil du halt weißt, du kriegst halt nicht jeden Tag irgendwie eine Gruppe zusammen oder jeden Tag irgendwie eins, zwei Leute zusammen, mit denen du mal zocken kannst, wo du halt gefahrenlos das ganze Ding durchziehen kannst. Und jetzt hast du halt mal, wenn du dann wieder wirklich eins, zwei Leute da hast, wo du weißt, okay, das können wir jetzt irgendwie machen, wir können einen Spieleabend machen, dann machst du das irgendwie gewissenhafter und suchst dir die Titel auch gewissenhafter aus. Und dann hast du vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf das Spiel.
Ja. Wie das Leiterchen-Spiel und so. Jetzt kommen natürlich ganz viele Leute. Leiterchen-Spiel. Ist natürlich super ehrenhaft, ne? Und die ganzen Risikospiele und die ganzen Monopoly-Spiele und so, die haben wir normalerweise aber nicht so gerne hier. Oder wir freuen uns, wenn die zum ersten Mal hier sind, damit wir es ein kleines bisschen umerziehen können.
Also wir können auf jeden Fall euch sagen, wenn
tatsächlich die Leute, die Brettspiele von Mensch ärgere ich nicht und Monopoly uns erkennen, das hat sich alles wie Serien, Filme, Computer spielen, alles in den letzten 20 Jahren so heftig weiterentwickelt, dass es da keine Wünsche mehr offen lässt von Mechaniken, von Themen, mit App-Unterstützung, mit Miniaturen und es zeigen sich natürlich aus diesem Brettspiel-Hobby, es gibt natürlich, das habe ich gerade eben gelesen, sind Kartenspiele, zählt das auch zu Tabletop-Spielen, bei uns ist tatsächlich irgendwie alles erlaubt, wir sind jetzt nicht so die Mega-Tabletopper, der Chris unten links, der spielt so ein bisschen Tabletop, Star Wars Legion, aber ansonsten sind wir bei allem offen, wir haben ja auch jeder drei so sogenannte Fuckboy-Schubladen, da ist unten so eine, die in Ikea, so ein Kallax, da sind die ganzen Kartenspiele drin, die Dinger, die man sich kauft, weil man Bock drauf hat und die dann irgendwie dann doch da reinschmeißt und das ist halt eben Qualitätsmerkmal, wenn es in dieser Schublade einfach ein Spiel einfach
aber, oben liegt. Gute Frage gerade im Chat. Gibt es ein Must-Have auf das wir vier uns einigen würden, was wir auf jeden Fall empfehlen könnten.
Ich würde sagen Clank.
Ja.
Ich würde sagen Blood Rage.
Blood Rage oder Blood Rage, wenn ihr eher auf harte Themen steht und wenn auch mal die Kinder mitspielen, dann
Clank. Clank oder Klong.
Oder Klong. Klong. Klong heißt auf Deutsch, ja. Genau.
Ja. Ich glaube, ja. da könnten wir uns
aber auf jeden Fall. Gut, da seid ihr dann aber auch schon wieder in einem 50-60-Euro-Bereich, den ihr ausgeben müsst. Wenn ihr ein günstiges Game euch holen wollt, irgendwie, dann schaut mal tatsächlich, ein guter Vorschlag von Belrati beispielsweise. Das ist ein Kartenspiel und das ist auch beispielsweise ganz nice. Das wird sehr schön. Ja, Leute, ihr seht gerade, wir sind uns nie einig, fragt uns niemals danach irgendwie.
Aber trotzdem cool, dass geschrieben wurde hier runter oder sowas. Das sind halt das sind kommunikative Spiele. Das sind coole Spiele. Ich meine, jeder von euch hat wahrscheinlich Monopoly gespielt. Und was ist das Beste an Monopoly am Ende des Tages?
Wenn's vorbei
nicht ist. Das Würfel, nicht das Ziehen von der Figur, sondern das Verhandeln um die ganze Sache. Dass man die ganze Zeit sich nur drum streitet. Komm, ich gebe dir irgendwie eine Straße mehr, ich gebe dir zwei Straßen weniger, ich gebe dir noch Geld dazu. Und das gibt's halt auch in anderen Brettspielen nur viel, viel intensiver mit einem wirklichen Thema und es ist nicht so generisch wie halt bei Monopoly, weil bei Monopoly bist du einfach irgendjemand, der einfach random durch die Gegend zieht und sich Straßen kauft. Und bei Runter, wie es vorhin gesagt wurde, ist es halt ein bisschen thematischer angehaucht, dass du halt ein Präsident bist, irgendwie in Kolumbien ist es, glaube ich, ne? Kolumbianischer Diktator oder sowas und musst dann halt irgendwie die Leute bezahlen. Und das ist halt schon eine Schippe drauf. Aber
Quacksalber von Quedlinburg habe ich gerade auch im Chat noch gelesen. Ist, ja, Quacksalber, ich glaube, da könnten wir uns auch drauf einigen, dass das okay, Quacksalber ist auch eine Top-Empfehlung, ist auch ein richtig gutes Game. Gerade so als Einstieg in etwas komplexere Spiele, aber trotzdem vom Regelwerk her so, dass man eigentlich fast jeden damit abholen kann und auch jeder da schnell drin ist und das zocken kann, hat einen Push-Your-Luck-Mechanismus, also man zieht halt Sachen aus einem Beutel und wenn man halt Pech hat, zieht man das Falsche und failt seinen Zug und da gibt's auch ein bisschen Schadenfreude am Tisch, also definitiv auch eine Top-Empfehlung, ja.
Wenn ihr gerne würfelt, kann ich euch auf jeden Fall auch ganz klar King of Tokyo empfehlen und Space Base. Das sind zwei Spiele, wo Würfel im Vordergrund stehen und vor allem King of Tokyo auch ein super geiles Familiengame zum Ärgern. Und
ich finde es, ich auch so sehr, sehr gut finde, ist, wenn man mit Thomas einschaltet, dann sagt er immer so, ja, die 625444 aus der Serie 221222 und wir fangen dann alle halt an, auch mit King of Tokyo und Quacksalber von Quedlinburg und die denken sich auch so, what the fuck,
aber ich weiß gerade die Artikelnummer von Quacksalber von Quedlinburg leider nicht, deswegen muss ich da jetzt 23 sein. 478 von Quedlinburg.
Oder wenn ihr, ich kann doch mal was in die Kamera halten, wenn ihr gerne kommunikative Spiele spielt, wo ihr einfach viel redet untereinander, dann kann ich euch auf jeden Fall auch dieses Spiel empfehlen. Das ist vom Schmidt-Spiele, Perfect Match heißt das. Und da muss man halt, man muss verdeckt eine Karte ziehen, wo dann zum Beispiel draufsteht, hell, dunkel, man muss dann irgendwie, ist schwer zu erklären, aber Perfect Match ist auf jeden Fall, muss
super ich sagen, Spiel.
Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, aber ich weiß nur, dass ich es liebe und Perfect Match, ich kann es gar nicht erklären, Leute.
Ich bin ein bisschen verwirrt, aber
kauft es euch.
Ja, das Ding ist halt eben, wir sind uns nie einig, wir sind da und so vier verschiedene Spielertypen, so ich bin halt auch eher so der Computerzocker eigentlich, wo ich muss immer so einen Charakter haben und den muss ich weiterentwickeln und da muss ich irgendwelche Waffen craften und mit Story und Immersion und keine Ahnung, wenn ich einmal loslege, so dann muss die passende Mucke laufen, dann bin ich halt eben auch der Typ, so ohne jetzt mich zu verkleiden oder so, ne? Obwohl, wir machen auch Cringe and Paper, Leute, verrat es nicht weiter, jeden zweiten Sonntag weiter, aber bitte nicht einschalten, wir verkleidet am Acten, Alter, oh Mann, ey, Leute, ich kann sich keine anziehen, Sonntag ist es wieder soweit, 20:15 Uhr, könnt ihr auch mal reinschalten. Selçuk ist auch eher so der Typ, der immer so nach so alten Perlen sucht, wo ich gerade eben hier gelesen habe, ich meine Tobago, wir haben auch ältere Spiele gemacht, Selçuk ist so der Typ, der auch mal loszieht und dann wird auch gerne mal belächelt von den Leuten, die gerne den neuesten Scheiß kaufen, weil er dann sich hinsetzt und dann seine Jungs zwingt, mit ihm diese alten Sachen auszuprobieren und tatsächlich auch die ein oder anderen Perlen dann auch mal ans Tageslicht schürft, aber auch viel Zeit verschwendet. Chris, ist viel bei Kickstarter unterwegs, ist eher so der Trader, sage ich jetzt mal, der kauft immer ganz viel und tradet das dann noch besser quasi weg, um sich noch mehr ins Regal zu stellen, was er dann doch nicht alles spielen kann. Also ich glaube, Chris hat von uns auf jeden Fall die größte Sammlung. Ja, und Daniel ist eigentlich so der vernünftige, flexible, wird ihm nachgesagt. Also der zockt irgendwie alles mit, lässt sich für alles eigentlich irgendwie begeistern, ja, und wenn stimmt. wir ihm was, ne, so, und ist halt eben so von uns allen, glaube ich, so ein bisschen am open-mindedsten den sämtlichen Sets gegenüber so.
Was ich aber auch noch sagen kann, ist, Leute, wir machen auch nicht nur Brettspiel-Content, wir machen auch Quiz zwischendurch. Wie gesagt, wir haben eine Pen-and-Paper-Runde hier. Wir machen jetzt zwischendurch immer mal digitale Sachen. Wir haben noch so ein Kickstarter-Format, wo wir immer beraten, was wir kaufen, was wir nicht kaufen. Also, wenn ihr ein Follow da lasst, wir sind meistens abends gegen 20:15 online.
Immer.
Genau. Ja, bald auch mal mittags gleich rum und so. Aber lasst auf jeden Fall mal uns ein Follow da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr öfter mal reinschaut.
Daniel ist Mandala.
Damit ihr auch mal.
So wie es aussieht, lässt hier keiner ein Follow da, so wie es aussieht.
Ist ja egal. Aber der Zombie, dem fallen gleich die Beine auf.
Danke, Leute. Leute. Genau, 50% der Zeit tagsüber wird aktuell zocke ich halt eben Hand, weil wir tagsüber auch so ein bisschen den Kanal halt laufen lassen wollen. Das wird auch sich zukünftig noch variabler abwechselnd gestalten und so. Ja, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Wege. Vielen Dank für die ganzen Follows. Thomas,
Das Format hier gibt es übrigens auch als Podcast, also für alle Leute, die uns gerade als Podcast zuhören und gerade gar nicht wissen, was abgeht. Wir haben auf Twitch einen riesen Raid bekommen, es sind gerade super viele Zuschauer hier und wir wollten denen gerade erstmal quasi erklären, was hier überhaupt abgeht auf unserem Kanal. Ja. Also tut uns leid, falls das jetzt rein für Audio ein bisschen chaotisch war für euch.
Also wir machen es immer so, dass wir, also die Donnerstagsfolge, die wir aufnehmen, die gibt's halt auch immer als Podcast bei Apple, bei Spotify und bei allen gängigen Podcast-Plattformen, die man so kennt. Alles andere, was wir sonst die Woche über so raushauen, gibt's dann bei Twitch und bei YouTube.
Ja, genau. Leute, also es sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, Leute, aber tatsächlich sind wir mit, ich glaube, 45.000 Abonnenten sind wir größter Brettspiel-Podcast in Deutschland. Ja, hatten wir auch nicht gedacht, Leute.
Ja, hatten wir am Anfang nicht gedacht, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dass wir vier Chaoten einfach so ein kunterbunter Chaos-Mix sind, dass es genug Leute gibt, die sich hier immer Donnerstagabends irgendwie vor den Fernseher setzen und hier lieber zugucken, als Tatort zu gucken. Das ist ja meistens Sonntag,
so, glaube ich. Jetzt machen wir mal ein paar Chat-Fragen. Ich sehe
ja immer wieder was. Lass mit Telso anfangen. Der hat nämlich zum zweiten Mal gefragt.
Genau, Munchkin haben wir auf jeden Fall erst letzte Folge drüber geredet. Da waren wir im Kickstarter-Talk und da ist Munchkin auch schon gefallen. Munchkin, sind wir, ich glaube, Chris hat es nicht gezockt, ansonsten alle anderen haben es wahrscheinlich gezockt. Ja. Sind wir alle große, ich würde sagen, Fans sogar. Es ist von vielen Brettspielern ein bisschen verachtet, weil es halt sich sehr, sehr lang zieht, das ganze Spiel. Aber Munchkin kann man jedem empfehlen, der einfach nur mal Lust hat, mit den Leuten am Tisch zu sitzen, sich ein bisschen auch, ja, dürfen halt keine Leute zocken, die es nicht mögen, sich zu streiten. Wenn du jemand bist, der immer nur Friede, Freude, Eierkuchen am Tisch haben will, dann solltest du vielleicht am Munchkin vorbeilaufen und solltest du lieber was anderes holen. Aber ich würde sagen, das Zweite, ja, wenn man am Munchkin denkt, denkt man sich auch immer, Mensch, ärgere dich nicht lieber,
es ist ein sehr krasses Spiel. Ich muss sagen, ich habe bisher auch nur die Grundbox mal gezockt. Es gibt ja so viele Munchkin-Varianten und Erweiterungen und Ergänzungen. Ich habe nur das Original, das allererste Grundspiel-Basisspiel hier. Ich glaube, im Grunde, es ähnelt sich aber auch alles, ne? Eigentlich. Also, ob das jetzt.
Munchkin ist immer wieder thematisch einfach also ein bisschen anders.
Der Bänderwahn hat mich auf jeden Fall so weit, dass er mich seit letzte Woche ein bisschen fickrig gemacht hat auf Munchkin Harry Potter. Und ich bin ein riesiger Harry Potter-Fan.
Ich bin davon ausgegangen, du hast es schon längst bestellt, eigentlich.
Ja, Chris ist riesiger Harry Potter-Fan, Leute. Letztens haben wir Smart 10 Quiz gehabt. Chris war dran und es musste sortiert werden. Charaktere in den Büchern von Harry Potter, der chronologische Reihenfolge, wie sie gestorben sind. Ich glaube, Chris hatte als unser Harry Potter Experte nicht eine Antwort richtig. So ein Ding ist das.
Ja, also, nein, für die Leute jetzt, falls ihr euch wundert, warum ich es mir am Ende nicht gekauft habe, bei Brettspielen ist es oft so, dass es gibt so eine Seite, die heißt Board Game Geek, wenn ihr euch für ein Brettspiel interessiert. Und dann ist es da gerankt, wie gut das bewertet ist und mit wie vielen Leuten man das am besten spielt und wie komplex das ist und. Ja, und dann habe ich halt Munchkin Harry Potter dort eingegeben und das war mir halt dann irgendwie doch zu schlecht bewertet von der Wertung her.
Schönen Abend noch, Luna, ciao.
Das, Ciao. Und das war halt so ein Punkt, dass ich mir dachte, so ja, ich gehe doch lieber mal drum rum, aber alle reden da irgendwie drüber gut hier und ich glaube, ich muss es mir doch einfach mal holen.
Wo ich jetzt gerade HeroQuest noch gesehen habe, wir HeroQuest gespielt, ist uns natürlich auch allen ein Begriff, als wir so ungefähr so 10, 11, 12 gewesen sind, haben wir das damals natürlich auch geschrotet, wir haben es selber nicht gehabt.
HeroQuest war halt, Legende damals.
Ja, ja, ist natürlich so, daraus ist viele, viele Ableger quasi erwachsen und hat auch so ein bisschen so den Grundstein dafür gesetzt, was wir heutzutage für richtig geile Dungeon Crawler haben, so nennt sich das. Und ist aber übelst schlecht gealtert. Also das muss man heutzutage nicht mehr zocken. Hast du so ein Ding eventuell nur OVP oben auf dem Dachboden stehen und das war immer trocken und gut gelagert, Digga, dann würde ich mich auf jeden Fall bei eBay Kleinanzeigen mal umgucken. Da liegt das Geld nämlich auf der Straße, wenn du so ein Ding hast. Ich habe vom Zuschauer, ich weiß gar nicht mehr, ich kann es mal gut zeigen, das ist ungefähr gleiche Kategorie wie HeroQuest.
Ja, StarQuest lese ich auch gerade im Chat, ist genauso wie HeroQuest auch.
Ja, also ich glaube, am besten war es, was in die Richtung geht, wenn ihr mal ein richtig langes Epic-Game wollt, dann ist, glaube ich, Gloomhaven, Jaws of the Lion.
Ach, okay, das ist... Leute, kennt ihr hier Burg des Schreckens, das schwarze Auge? Das war ja auch ungefähr die gleiche Zeit, so habe ich irgendwie gemacht. Aber hat auch Bock gemacht damals. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr cool heutzutage. Also never. Aber StarQuest hat mir damals auch mega Bock gemacht. Als Kind, wenn du noch so ein bisschen mehr Fantasie hast, bist du mit den Space Marines unterwegs und ballerst dich durch die Gänge und überall sind nur die Blips und du kommst in die Ecke und deckst dann da wieder die nächsten vermorften Viecher auf und hast dann da deine Overlays und zündest nur mit dem Raketenwerfer den Gang entlang und so weiter.
Ja, die Frage ist halt, ich habe es im Chat gerade schon gelesen, es ist schlecht gealtert. Keine Ahnung, ich habe es wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr gespielt, aber das ist bei so Games halt häufiger, wo man noch so einen Nostalgiefaktor mit hat. Wenn man sie dann wirklich mal wieder auf den Tisch bringt, ist dann immer die Frage, ne, wie wirken sie dann heute noch? Das ist
Was ich gut sagen kann, ist, ich bin jemand, der hat HeroQuest früher nie gespielt. Ich bin relativ spät an ein Brettspiel gekommen. Ich habe halt nur Magic-Karten immer früher gespielt. Und ich habe dann das erste Mal HeroQuest, glaube ich, vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren gespielt. Und habe davor aber schon ganz viele Spiele gespielt, die modern in diesem Genre sind. Und wenn man dann nochmal diesen Step Back macht, 20, 25 Jahre zurück und dann HeroQuest spielt, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gealtert. Das ist wie wenn ihr heute irgendeinen Film guckt, der das erste Mal irgendwie mit CGI rumgebastelt hat und diese Special Effects einfach euch komplett rausreißen. Und so ist es fast wirklich, wenn man nicht mit einem romantischen Gedanken an so ein Spiel rangeht, dann sollte man sich doch, wenn man sich für so ein Genre interessiert, eher modernere Ableger holen aus den letzten 10 Jahren.
Aber es gibt auch ältere Spiele, die sind heutzutage immer noch gut, wo dann, weiß ich nicht, sagen wir mal Beispiel Robin Hood hier, König der Diebe mit Kevin Costner, auch damals ein paar Special Effects drin, die sind heute noch irgendwie cool. Das Ding ist heute noch sehenswert, das ist heute noch stabil, der macht heute noch Spaß zu gucken und so gibt's halt eben auch ältere Spiele, die heute dann einfach noch Bock machen, auch 10 Jahre später halt eben so. Aber wir
im
sind.
Chat kam, Leute, im Chat kam noch eine schöne Frage, die haben wir jetzt aber sehr, sehr lange übersprungen. Ein gutes, kooperatives Spiel mit Kindern.
Ja, wollte ich gerade auch sagen.
Ich glaube, die Jungs sind sehr, also viele von euch sind wahrscheinlich mit Andor auch eingestiegen. Ist auch überall erhältlich.
Andor
ist,
Junior.
So ein guter Einsteiger.
Wie alt sind die Kinder?
Andor Junior,
glaube ich.
Und.
Ja, dann Karak so ein, oder so.
Ne? Karak, ja.
Genau. Und wenn ihr euch mal wirklich sehr, sehr deep reinwagen wollt und vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen wollt und sagt, ich möchte mal was richtig, richtig Krasses ausprobieren, dann könnt ihr euch mal Herr der Träume anschauen. Ist ein moderneres Brettspiel. Da ist man halt in dem Albtraum von einem Kind unterwegs, aber ist auf Kind-Basis angelehnt. Nur muss man halt als Elternteil begleiten. Hat man aber auch als Elternteil sehr viel Spaß damit wahrscheinlich, weil es ist halt modern und ein bisschen mehr Fleisch dran, sage ich mal, als jetzt so ein Andor Junior.
Man muss auch dazu
sagen, ich finde auch immer, man soll auch mal, Stefan ist jetzt zum Beispiel auch Pädagoge und ich glaube, Stefan ist auch so ein bisschen eher der Meinung, man sollte die Kinder vielleicht auch ab und zu mal mehr fordern, damit sie auch ein bisschen mehr Spaß an dem Spiel haben. Wenn man die Spiele immer nur so Kartenlegen runterspielt, so ein Lama runterspielt zum Beispiel, dann sind die Kinder vielleicht nach dem zweiten Mal gelangweilt davon.
Also die Kinder haben auch nur Bock zu zocken, wenn ihr selber Bock zu zocken habt. Wenn ihr keine Lust habt, mit euren Kindern zu spielen, genau, dann lasst es direkt bleiben. So weiß ich nicht, dann versucht sie einfach nur extrinsisch zu motivieren, dass sie mit ihren Freunden irgendwie was spielen. Aber ihr müsst es denen schon ein bisschen vorleben, den Spaß am Spiel, so damit das dann für die dann auch erhalten bleibt und keine Ahnung. Und wenn man selber gerne spielt so und man ja Qualitätszeit mit den eigenen Kindern ist ja immer sehr hoch angerichtet. Ich muss dazu sagen, wir sind alle 4 keine Eltern, das heißt, wir können machen, was wir wollen, wir sind immer so lange auf, wie wir wollen.
Ich weiß
wir spielen
es nicht, ob ich,
so lange,
ich denke nicht.
Ja, also höchstwahrscheinlich nicht und hoffentlich klingelt es auch nicht dann irgendwie mal oder was und die Brettspielsammlung muss dann abgegeben werden, weil wir Unterhalt nachzahlen müssen für 17 Jahre. Ja, also dann schafft ihr euch halt Qualitätszeit, die euch was bringt, weil ihr euer Hobby halt eben nachgeht. Gleichzeitig schmiedet ihr euer Kind so ein kleines bisschen. Das ist so wie letztens halt eben so, ja, Papa, ich werde Jurist, schnauze, du nimmst den YouTube-Kanal von Papa.
So ein Ding wird das bei mir. Also ich kann euch, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, falls es hier einige interessiert, ich habe mein Leben lang sehr viel Probleme gehabt durch ADS und mit, also durch ADHS und mit ADHS. Und mir hilft zum Beispiel dieses Brettspielen ungemein, mich zu konzentrieren. Und das ist das einzige Hobby, wo ich mich wirklich fokussieren kann und wo ich wirklich entspannt sein kann. Und wenn ihr vielleicht auch Kinder habt, die Probleme mit ADS haben, dann versucht ihr vielleicht mal wirklich mit dem Zocken irgendwie so eine Herausforderung zu schaffen. Und das Wichtige ist dann aber, ganz klar sage ich euch, dann spielt keine Kinderspiele mit denen, sondern geht mal einen Step drüber und versucht denen damit so eine Hürde zu erstellen, weil ich glaube, gerade dann, das ist nämlich auch wie in der Schule so, mit wenn es darum geht, Sachen zu lernen, es gibt nichts Schlimmeres für schwer erziehbare Kinder oder so ADHS-Kinder, wenn sie unterfordert sind. Also versucht sie mit Brettspielen Herausforderungen zu stellen.
Ja, aber sagt denn,
hier ist ein Regelbuch und lernt mal selber die Regeln zum Beispiel.
Ja, aber gerade diese kooperativen Dinge finde ich da auch ganz interessant. Und Andor Julia ist, glaube ich, auch echt ein guter Tipp, weil das auch wirklich auch schon eine Herausforderung ist und das halt auch noch kooperativ. Also du musst ja nun wirklich auch zusammenarbeiten und das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung.
Wichtig ist auch immer, dass man den Kindern halt versucht, wahrscheinlich auch irgendwie eine Geschichte daraus zu bilden, dass die Kinder vielleicht auch ein Ziel daraus haben. Wenn man jetzt einfach nur ein Leiterspiel spielt und sich einen abwürfelt und sagt, wer als erstes ein Ziel ist, hat gewonnen, ist es halt immer das Gleiche. Und mit einem Andor oder sowas oder mit so einem Herr der Träume hat man halt natürlich eine Story vor sich, die man halt zusammen erleben kann. Und als Elternteil hat man dann, wie gesagt, auch Spaß daran. Und wenn man selber sich dran begeistern kann, kann man das Kind natürlich auch mitnehmen.
Ich mache mal kurz nochmal eine Frage ganz kurz hier, damit wir nicht jetzt auf eine Frage so ultra lange rumreiten von Misha. Wie spielt ihr eigentlich? Hat jeder eine eigene Version? Also ursprünglich das Ding so gestanden, also ich bei mir steht Digger und nicht Stefan, weil ich der Boardgame-Digger bin. Ich habe einen YouTube-Kanal und darüber hat sich dann dieses Meeple-Porn-Ding, unser Podcast, gefunden irgendwie. Und jetzt sind wir hier alle zu viert zusammen. Über den Kanal haben wir uns damals auch alle gefunden sozusagen. Und ja, jetzt sind wir hier zusätzlich, neben dem Boardgame-Digger gibt es halt das Meeple-Porn-Team hier auch, wo wir auch unser Programm halt eben einfach machen. Und da ist es so, der Daniel wohnt nicht so weit weg von mir, ich wohne in Erklenz, Daniel wohnt auch in der Nähe von mir. Der Chris, der wohnt in Wattenscheid oder Bochum, ne? Und Bochum. Ja, und Selçuk wohnt in Bad Mergentheim. Das heißt, Selçuk hat immer noch 300 Kilometer bis zu uns, aber Daniel, Chris und ich, wir spielen schon verhältnismäßig häufig zusammen. Natürlich hat das jetzt abgenommen und wir haben viel zu zweit mit dem Partner und so weiter gespielt. Selçuk ist nicht vergeben. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Aufruf, wenn
Brettspiel-verrückte Frau wäre da.
Die für oben rechts sehr genügt. Hat eine richtig schöne Wohnung, fette Mercedes E400, nagelneues Ding hier, tippitoppi. Also guter Schuss, sehr sympathisch, auch alles drum und dran. Also könnt ihr gerne Bewerbungen schreiben an info@boardgamedigger.de. Ich lasse das ganze Ding weiter dann zukommen und dann machen wir nächsten kleinen Sonderstream, wo wir dann die Zuschauerpost einfach mal auswerten. Und
Also ein Vorteil ist auf jeden Fall auch sonst, dass wir auch alle Partner haben, die halt auch gerne zocken. Also ich habe halt auch das Glück, dass ich mit meiner Freundin auch wirklich oft und viel Brettspiele zocken kann. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Aber ansonsten treffen wir uns bei sich jeder bietenden Gelegenheit.
Es gibt auch eine gute App von Steam, die heißt Tabletop Simulator. Da gibt es super viele Brettspiele, die dort quasi hochgeladen wurden mit allen Einzelheiten. Die könnt ihr da halt auch wirklich online spielen. Jedoch, bis auf Ausnahmen sind wir halt alle Brettspieler, weil wir es mögen, gesellig analog an einem Tisch zu sitzen, wenn gerade Corona nicht gerade rumspukt. Deshalb spielen wir dann eher weniger digital. Also es ist schon so, dass wir viele Spiele kaufen wir uns dann nicht unbedingt doppelt, weil dann sagt, ja komm, der Stefan hat das schon oder der Daniel hat das schon. Und
es gibt aber Spiele, die kaufen wir uns dann alle, weil wir sie so geil finden, dass man einfach das Ding einfach für sich selber quasi im Regal drin haben will. Also das ist schon
das Brett, lecker. Damit ihr auch mal so ein Bild machen könnt, beim Brettspielen ist es wahrscheinlich auch ähnlich wie auch bei Klemmbausteinen, mit allem drum und dran. Das Willhaben ist auf jeden Fall sehr stark und das Besitzen ist sehr stark. Das Sammeln ist auch sehr ausgeprägt bei den meisten Leuten.
Und die Preise sind auch gar nicht so weit auseinander. Also, es gibt auch Brettspiele, die kosten 400 Euro. Also, ne, Leute,
und dadurch, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe hier in der Runde hier die kleinste Sammlung und bei mir liegen 150 Brettspiele rum. Das heißt, es geht nur noch aufwärts. Es gibt halt Leute, die haben eben fast die 1000 geknackt und da geht noch viel, viel mehr. Also Brettspielen ist ein teures Hobby und verlangt auch sehr viel Platz ab.
Chris, halt mal Zombies
an die Kamera. Es ist
Genau, es wurde gerade schon gefragt, wie wir Zombies halt finden. Ich glaube, wir finden es alle nicht schlecht, aber es gibt halt deutlich Besseres. Und ich glaube, keiner von uns hat noch eins.
Bier und Pretzelmesse. Du hast auch keins mehr. Du hast doch mal das Mittelalter-Ding noch davon, oder was, ne?
Nee, ich hatte tatsächlich
auch keins mehr, aber es ist für mich ein super Einstieg auch in diese ganze Brettspielwelt und für mich auch damals auch so ein Booster noch gewesen, mich auch mit anderen Spielen zu beschäftigen. Es ist halt einfach nur so, dass das mittlerweile abgelöst wurde durch andere Games, aber vom Grundsatz her ist Zombies halt immer noch ein super Game, gar keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, falls ihr schon lange nichts mehr gespielt habt und ihr habt das letzte Mal vielleicht mit euren Eltern gespielt oder vor Jahrzehnten, es hat sich so viel getan in dem Hobby. Es gibt so unendlich viele coole Spiele, interessante Spiele. Ihr glaubt gar nicht, was alles möglich ist mit Karten und Würfeln heutzutage. Und bleibt hier am Ball, Leute, stellt uns Fragen im Chat, wir erzählen euch, was der heiße Scheiß ist.
Sascha, habt ihr alle vier eigentlich das gleiche Spiel im Regal mal zum Zeigen? Ich könnte auf jeden Fall jetzt auf Anhieb sagen, dass wir jeder ein Marco Polo auf jeden Fall hier stehen haben.
Nee, ich habe nur Marco Polo 2.
Ah! Chris, Digga, ich hatte es predicted, Digga, und dann kommst du mir so.
Warte, okay, wir haben alle einen Blood Rage.
Ja, das stimmt.
Wir haben alle einen Blood Rage. Nee, ich habe keinen Blood Rage mehr.
Nein!
Oh nein, Daniel!
Wir haben alle einen Roll for the Galaxy.
Das stimmt.
Nein,
das gibt's doch gar nicht.
Wir haben alle Codenames.
Nein,
es wird schwer. Gibt's wirklich?
Wir haben alle einen Bogen von Burgund.
Nee, hab ich nicht.
Ja. Boah, was? Chris, Digga, Alter.
Haben wir alle King of Tokyo?
King of Tokyo habe ich auch nicht.
Oh Gott.
Fantastische Reiche hat jeder wahrscheinlich. Gut, aber das kann man nicht dazu zählen, Digga. Ein Terraforming Mars hat auch jeder, stimmt.
Nein, habe ich.
Scheinbar, weil das Phänomen ist mittlerweile echt. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel Blood Rage abgegeben habe. Das ist ein Spiel, was hier bei uns zu zweit einfach nicht auf den Tisch kommt, weil es meiner Freundin jetzt nicht so gut gefällt und es tausend andere Möglichkeiten gibt, wo ich das zocken kann. Beim Digger steht eins komplett bemalt und dann nehme ich ja jetzt nicht meinen mit grauen Figürchen Game und zock das dann, sondern wenn ich richtig schön gepflegt Blood Rage spielen will, dann fahre ich zu Stefan und dann ist gut und dann kann ich mir den Platz im Regal sparen und stelle ja lieber was anderes hin. Das ist so eine Entwicklung, die mittlerweile stattgefunden hat.
Den Rubel wieder liquid machen für neuen
Star. Genau, das ist dann auch so ein Punkt, genau. Also wenn ihr euch dann Brettspiele kauft, wo dann viele Plastikfigürchen drin sind, ja, dann ist es da erstmal so, dann müsstet ihr auch noch alle bemalen, damit ihr nicht mit grauen Figuren spielt. Und da kommt dann im Hobby das nächste Hobby. Jetzt wird's Meta und das ist dann auch wieder richtig teuer.
Ja. Gebt den Leuten, wir geben den Leuten jetzt mal eine Starthilfe, damit sie mal auf unser Niveau kommen und das ist sehr niedrig, aber es macht Spaß, das Spiel, Leute. Geht ruhig alle, jetzt mache ich mal einen Shoutout für Amazon in dem Fall, damit ihr es alle leichter habt. Geht auf Amazon und kauft euch mal Kuhhandel Master.
Ja, mega Ding, Alter, mega Ding.
Kuhhandel Master, das Ding kostet irgendwie 7-8 Euro. Wenn ihr richtig cool seid, dann gebt lieber ein Brettspiele und guckt es bei Google und kauft euch vielleicht bei einem Händler, der irgendwie online ist. Die brauchen das Geld eher als Amazon. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Kuhhandel Master kostet nicht viel und ihr werdet sehr, sehr viel Spaß in der Familie haben.
Ja, und wenn ihr mal Lust auf die Regelerklärung habt, die dauert eigentlich nur 5 Minuten, aber Selçuk schafft das da 25 Minuten draus zu machen. Die Podcast-Folge heißt auch Kuhhandel. Also da gibt es wirklich sämtliche Informationen, die man zu Kuhhandel haben möchte und auch nicht haben möchte. Also das auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal als Tipp dann.
Ja, also Kuhhandel Master ist auf jeden Fall eine.
Wenn ihr es bei Amazon bestellt, hier, ich habe meinen Referral gepostet oder benutzt den vom Thomas halt eben, der kann es auch gut brauchen, halt eben mit die Lego-Rabatt. Halskrause, wie nennt man das hier, diese Halszwinge hier im Mittelalter, wo die an das Ding gemacht worden sind und wo Lego dann hinten an dem Ding dreht, bis das vorne so unangenehm gegen den Kehlkopf drückt, Leute. Gönnt euch Kuhhandel Master über den Refling vom Thomas, Leute.
Wizard wird ja auch gerne gespielt, ja, das ist hier in der Community auch sehr beliebt. Es gibt eins, das ist so ähnlich, das heißt Skull
King. Steht auch direkt drunter,
Falls ihr mal ein bisschen Abwechslung bei Wizard wollt, dann gönnt euch mal Skull King.
Ja, Wizard ist ein Evergreen bei uns auch in der Family. Es gibt kein Treffen mit meinen Eltern, wo nicht Wizard auf den Tisch kommt. Das ist halt so. Aber auch nach all den Jahren kann ich es immer noch zocken. Das macht ja auch ein Spiel aus, ne? Dass er das. Das ist über die ganzen Jahre kein Spiel geworden, wo ich jetzt gesagt habe, boah, bleib mir jetzt weg mit Wizard.
Mein Vater rollt eher mit den Augen, wenn ich ein Spiel auf den Tisch bringen will, aber ich bin auch ganz froh, dem die Regeln nicht dreimal erklären zu müssen. Er ist nicht so ganz der Schnellste, wenn es um Regeln geht. Muss ich einfach mal am Vatertag jetzt sagen. Mein Vater ist ein lieber Mann, aber er ist auch nicht die hellste Kerze. Ich wollte gerade sagen, das haust du hier
am Vatertag raus, ey. Mann. Dein Vater ist ein lieber Mann, aber
Papa, aber falls du zuguckst, der Kuss geht raus an dich.
Er weiß, Papa war stolz auf
dich. Alles Gute zum Vatertag.
Papa schämt sich. Habe ich ja nur gedroppt, als die 400 waren, nicht als 2000 waren. Erzähl mir mal die Podcast-Hörer nicht dazu.
Ja, aber mit den Eltern zu spielen, ich meine, in unserem Alter ist einfach schwierig so irgendwie, keine Ahnung. Die werden irgendwie auch einfach gefühlt im Kopf irgendwie immobil so ein bisschen. Meine Mutter kann Wizard, das ist auch safe, die will auch immer nur Wizard irgendwie dreschen. Skulking haben wir auch mal gespielt, fand sie dann auch okay, aber danach wollte sie wieder Wizard spielen. Das heißt, es ist immer nur Wizard. So, jedes Mal, wenn meine Mama da ist, die ist auch nicht so häufig da, die wohnt ja auch weiter weg, dann wird immer Wizard gezockt. So, das ist halt eben abends einfach so. Und die haben tatsächlich auch angefangen, das Game jetzt überall mit hinzunehmen und überall bei deren Freunden, die haben jetzt auch ein Wizard jetzt quasi da liegen. Also hat da mein Influencer-Dasein schon mal gewirkt bei meiner Mutter, dass die da oben in Jever, da bei den ganzen Bauern auf den anderen Bauernhöfen das Wizard so rumspreadet. Und ich glaube, sie hat tatsächlich sogar mal welche gekauft und hat sie dann sogar verschenkt, quasi dann, damit die ihr eigenes haben oder wie auch immer, ne? Ja.
Aber ich kann mir jetzt auch halt vorstellen, dass die Leute, die halt vom Thomas drüber gekommen sind, die sind halt den ruhigen Fahrer gewöhnt und die sind halt auch diese ruhige, entspannende Stimme gewöhnt und jetzt kommen sie halt in diese Truppe rein, die sie halt von vorn und hinten voll bombardieren mit irgendwelchen Informationen und die denken sich wahrscheinlich auch, entweder bin ich jetzt wach oder ich habe einen Herzinfarkt oder ich schalte ab.
Du,
so.
Du darfst uns halt auch nicht triggern und uns nach Brettspielen fragen und nach irgendwelchen Tipps, ne?
Die sitzen wahrscheinlich wie so in der Uni jetzt mit so einem Block und Stift Papier und sind die ganze Zeit mitschreiben.
Ja, aber ist ja auch mal schön, mal ein paar neuen Leuten mal ein bisschen was zu erklären. Das macht ja noch Spaß. Die anderen sind ja nur noch am Slotten hier, die Glücksspielsüchtigen.
Ja, das hat einen Unterschied, genau. Wenn man hier sonst eine ganze Junkie-Community sitzen hat, die genauso viele Games haben wie wir gefühlt und jeden Monat ihr ganzes Gehalt für Brettspiele ausgeben und dann kommen mal ein paar Leute, denen man das Hobby hier nochmal eröffnen kann. Dann macht auf jeden Fall Spaß, weil dann merkt man selber erstmal wieder, wie begeistert man eigentlich für sein eigenes Hobby ist.
Deswegen muss ich bei Wizard trotzdem den Ball jetzt gerade nochmal aufgreifen und muss dann den Tipp noch mal raushauen, muss sagen, für jeden, der Wizard mag, für jeden, der Stichspiele mag, guckt euch mal die Crew an. Das ist ein kooperatives Stichspiel und kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ist ein absolut grandioses Ding und kooperatives Stichspiel habe ich auch nicht gedacht, dass es funktionieren kann, aber es funktioniert sogar super. Ist eine echte Herausforderung, also unbedingt da auch mal einen Blick drauf werfen, kann ich nur empfehlen.
Also die Crew.
Die Unterhaltung unter Brettspiel-Nerds, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach nur, und wie findest du das Spiel, das gestern rausgekommen ist? Weil alles, was hinten dran ist, hat man schon gesehen, hat man wahrscheinlich schon gespielt oder hat man sich schon gekauft. Und dadurch ist die Brettspiel-Community halt so komplett irgendwie synchron am Kaufen und am Verkaufen und am Reden über die gleichen Spiele. Da ist es halt irgendwie, man ist im Up-to-Date und kennt ihr wahrscheinlich halt auch aus eurem Hobby. Sobald irgendwie ein neues Set angekündigt wird oder sowas, weiß da halt auch jeder gleich Bescheid oder so, oder man kriegt's irgendwie mit. Aber dadurch ist es einfach mal cool, Leuten mal wieder was zu erzählen, die vielleicht in das ganze Ding erst neu eintauchen wollen.
Ja, die Leute sind da gierig, die kaufen alles, kaufen, spielen es dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, geht es mit den Lego-Sets auch so, kauft man die und baut die dann überhaupt gar nicht auf? Kauft man die, um die wegzulegen, damit die eine Wertsteigerung haben? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Käufergruppen oder mischt man das dann auch? Ich meine, wir haben Sachen, die wir spielen, manche Sachen haben wir weggetuppert, manche haben wir gekauft und dann noch nie
gespielt. Das ist interessant. Ich habe mir jetzt das aktuelle Video vom Thomas angeschaut gehabt, hier über dieses, also ich bin auch hier treuer Abonnent, ich schaue mir auch irgendwie jedes Video an und kaufe mir aber kein Lego, trotzdem schaue ich mir irgendwie die Videos an, weil sie einfach total cool sind und informativ sind. Und da habe ich mir halt diesen Fighter, ich weiß nicht, ob es ein Fighter war, aber auf jeden Fall war es ein Star Wars Schiff und da hat halt der Thomas eben gezeigt, das war halt original Lego und hat halt gezeigt, ja, hier das Schiff, das ist innerhalb von irgendwie, wenn du dich konzentrierst, innerhalb von 2 Stunden aufgebaut und dann steht das Ding halt. Für jemanden, der sich das einfach nur hinstellen will oder irgendwie sich aufhängen will, super cool, aber der Bauspaß an der ganzen Sache ist halt weg. 0, gar nichts, weil der ist halt, es ist halt viel zu simpel und das ist halt auch eine Sache, wo du dir denkst, überleg mal, du packst dir so ein Lego-Set raus oder du packst dir halt so ein Klemmbaustein-Set aus und denkst dir, oh mein Gott, 1000 Teile und denkst dir, oh Gott, wann soll ich denn das bauen? Für jemand anderen ist das geil. Jetzt habe ich endlich eine Woche lang was zu tun oder jetzt habe ich mal für die nächsten Abende nach der Arbeit was zu tun. Ja. Und für uns ist das übelst der so Psychostress. So denkst du dir, scheiße, wann soll ich denn das ganze Ding jetzt bauen? Das wird wahrscheinlich das nächste Jahr lang noch rumliegen.
Naja, aber ich hab jetzt gerade eben auch gelesen, irgendwo stand im Chat, Lego am besten nicht öffnen, dann wird's was mit der Geldanlage. Ist es tatsächlich so, dass man sich Lego-Sets auch OVP ins Regal stellt und das dann irgendwie eine Geldanlage werden kann? Bei manchen Brettspielen ist das ja tatsächlich so und es gibt ja auch Leute, wir kennen ja auch Leute, die eine nicht unerhebliche Anzahl an Spielen OVP im Regal stehen haben. Ne? Kommt für mich nicht in Frage, ich packe die Dinger immer direkt aus, aber
Bei mir ist da noch einiges noch in Folie, aber auch minimal, sage ich jetzt mal, 2-3 Kallax, 2-4 vielleicht, ja, 4 Kallax-Fächer ist auch mit Folie voll, aber ansonsten geht's bei mir aber auch, Leute.
Ja. Ich habe auf jeden Fall wieder, seitdem ich dem Thomas da auch folge, immer wieder richtig Bock bekommen, mir eben, Selchow, wie du gerade sagst, so ein Set mal zu holen und mich über eine ganze Zeit abends immer mal hinzusetzen und dann diesem Set zu bauen. Ich hatte da, wie gesagt, ich weiß noch nicht wann, ich weiß auch noch nicht welches Set, aber ich habe da mittlerweile wieder richtig, richtig, richtig Lust drauf bekommen.
Das Problem ist, wenn du dich lange mit dem Set beschäftigen willst, dann musst du halt aber, da musst du aber auch irgendwie 200, 300, 400, 500 Euro ausgeben, damit du auch viele Steine hast, weil sonst sind die Dinger in einer Stunde weggeknuspert, ne?
Ja.
Das ist das Problem.
Ja. Ja,
und aber das größte Problem halt bei mir ist zum Beispiel, war es sofort, Selchuk, alles, was ich an Lego hier habe und aufgebaut habe, ist jetzt peu à peu immer mehr bei mir so das Platzproblem. Boah, wohin jetzt damit, wohin? Und es ist halt, es nimmt dann halt auch wirklich dann schon viel Platz weg. Gerade wenn man so ein ausgefallenes Hobby hat wie wir. Dann hast du die ganzen Wände voller Brettspielregale und dann hast du hier noch einen TIE Fighter, dann hast du da noch einen X-Wing, dann hast du da noch das und dann, wohin? Dann,
aber ich hab's vorhin im Chat noch gelesen. Es wird halt irgendwie aufgebaut. Dann hat man den Bauspaß dran gehabt und wenn es dann fertig gebaut ist, dann kriegen es die Kinder zum Spielen und wenn die Kinder es dann auseinanderrupfen, können die Kinder damit irgendwie fantasiemäßig machen, was sie wollen. Aber für den Käufer an sich ist es meistens dann irgendwie aufgebaut und danach ist das Hobby damit also das Spiel ist sozusagen gespielt und danach liegt man es weg.
Wir sind hier noch, ab und zu sind wir hier zu fünft, wir haben noch in der Community einen, der Tim, der ist gerade nicht online, der ist jetzt umgezogen von England zurück nach Deutschland und der musste dann auch, der hat diesen riesen Millennium Falcon, ich glaube auch Black Series oder so, Black Edition, ihr wisst doch immer, welchen ich meine, den für 800, 900 Euro oder so. Und ja, der musste den jetzt auch leider quasi auseinanderbauen und damit der den Umzug mitmachen kann. Und ich glaube, das ist richtig schwer, wenn ihr so ein Lego-Set jetzt in 3, 4, 5 Teile auseinanderbauen müsst und das dann wieder zusammenzubauen. Ich glaube, da kann man
einmal auf den Boden werfen, dann ist das Ding noch, passt das in die Kiste, würde ich mal behaupten. Oder
ich glaube, da kann man dann lieber von Null wieder anfangen.
Das wäre so, oder? Wie wenn du bei den Brettspielen die Karten nicht sleeves, das Inlay rausnimmst und alles einfach so wieder da reinschüttest in den Karton.
Was ich mich auch immer frage, was hat man dann so einen Kompressor und die geht dann da alle 2, 3 Tage mal an euren Mini, an den Dingern vorbei und sprüht dann den Staub dann da runter. Also ich meine, ihr müsst das ja vorstellen, das ist ja quasi wie, als würdest du unsere Brettspielkisten alle offen lagern und da kommt dann, setzt sich der Staub quasi rein. Natürlich hier.
Ist dann wie mit dem KDM vom Brettspielblock.
Ja. der hat dann auf dem zweiten Bild vor mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt.
mit dem Kercher, Alter. Danach war die Schachtel weiß.
Ja, aber irgendwie.
Boah, stimmt. Wenn das Ding auseinanderfällt und vor allem, wenn das Ding auseinanderfällt, dann hast du ja auch die nummerierten Tütchen nicht mehr. Das kriegst du ja kaum noch zusammen.
Boah, vor allen Dingen, wenn du dann so ein Ding hast, so ein 1000 Euro, 800 Euro Lego-Set mit 1 Million Steine drin, dann musst du, boah, das ist...
Man muss das so wirklich sagen, er hat Aktien bei Emiko Schreiber, er hat Aktien bei Swiffer, Mann, Alter. Ich glaube, das ist das Beste, was du auch machen kannst, wenn du die ganze Bude von... Und du brauchst eine große Bude halt eben, auch einen Raum, wo du die ganzen Dinger irgendwie ausstellst oder wie auch immer. Ich meine, du musst natürlich auch den passenden Partner noch dafür haben, der dann auch Bock drauf hat, dass du da... Den riesen Sternzerstörer quasi über Fernseher stehen hast und so weiter. Aber ich finde, Lego ist halt, hat sich auch als Kinderspielzeug, gut, da gibt es ja die Konvolute irgendwie, aber wirklich als Kinderspielzeug, um jetzt ein neues Set irgendwie zu kaufen, irgendwie, hat sich das irgendwie schon ein kleines bisschen irgendwie abgeschafft selber. Ich kenne das von früher auch, nur man hat die Sets gehabt und dann hast du das einmal aufgebaut und so. Mittlerweile ist es doch eigentlich alles auf Erwachsene ausgelegt, ist noch kleinteiliger, noch geiler, noch irgendwie, weiß ich nicht. weißt du, jetzt dann die verschiedenen Sets. Ich meine, man sieht ja immer, der Thomas macht es ja ganz gut mit dem Lego-Katalog. Du nimmst das Ding und er blättert ja euch. Schmutz, 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 Schmutz. Erklärt dann aber auch natürlich, warum es jetzt noch Schmutz halt eben dann ist letztlich. Und natürlich, was ich bei ihm erstmal super redegewandt, finde ich immer ziemlich nice. Man kann seiner Argumentation immer zu 100% folgen, weißt du? Und er kann dir das immer so vermitteln, dass du denkst, stimmt, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. So, das ist das Gleiche, wenn ihr mal die Sonderfolge habt, der Thomas, er hat nämlich noch einen anderen Kanal, wo er einfach nur so Talk-Videos quasi macht. Da eins seiner Einzelnen,
ja, das ist auch richtig auch dabei. Der Held.
Und eine der ersten Folgen ist noch gewesen, wo über Karstadt und so und den ganzen Krempel und so weiter da gesprochen hat und so. Super informativ. Habe ich auch anderthalb Stunden oder was schön Arbeitszeit morgens gekostet, wo ich nicht gearbeitet
habe. Ich fühle mich gerade ein bisschen persönlich angegriffen. Von Thomas Community, weil einer geschrieben hat, ja doch, für Kinder gibt es doch hier Lego Harry Potter. Und ich denke so,
Lego Harry Potter.
Das wäre das einzige Lego, was ich mir holen wollen würde.
Ja, ich wäre ganz ehrlich, ich wäre bei Lego Harry Potter auch ganz vorne mit dabei. Also gar kein
so ein Hogwarts-Schloss, dafür würde ich mir auch Schloss Platz machen.
Hätte ich schon gerne, das hätte ich Bock drauf.
Ja, Leute, ich muss mal ganz kurz was zwischen reinwerfen. Ich tue jetzt den Podcast-Hörern was Gutes und wir schließen erstmal die Podcast-Folge ab. Ja. Und dann können wir uns noch weiter mit dem Chat unterhalten, damit die Podcast-Hörer nicht weiterhin unser...
Die haben schon vor einer Stunde abgeschaltet, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Falls nicht, ihr seid die Besten. Leute, danke, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Und sorry, dass wir heute mit dem Chat so viel interagiert haben.
Wir haben so seriös angefangen.
Es war sogar mega seriös. Sehr ungewohnt seriös und strukturiert für die normalen Folgen. Aber
wir erklären euch das nächste Mal nochmal in Ruhe, wenn die Folge beginnt.
Eine Eskalation irgendwann, aber gut.
Genau. Ja. Die Leute verstehen es ja. Das war für uns heute eine riesige Chance. Aber wie gesagt, Podcast-Abmoderation. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche.
Ja, und bis nächstes Mal. Hoffentlich dann auf Twitch wieder mit randalieren. Kriegt auch jetzt kommen die leckeren Themen auf den Tisch hier. Hör mal, jetzt machen wir uns halt nackig hier. Haut rein, Leute. Ciao.
Okay, ciao.